Radio Tux. The German Linux Radio. The German Linux Radio.
Start. Wir können ja einfach mal sagen, hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux et Horaz, Ausgabe 102. Wir sind hier gerade beim Alkoholmischen, also beim, wie heißt es, Chunk. Also
Chunk. Genau, und wir senden eigentlich auch nicht aus dem Studio, sondern aus der Eckkneipe.
Aus der Eckkneipe. Es gibt Clubmate mit schönem Havanna-Rum. Wahrscheinlich abgefüllt in Deutschland oder so. Aber es ist ein Aufkleber Republika de Cuba drauf. Von daher wird das schon alles seine Richtigkeit haben.
Da geht's schon los. Also um das mal gerade zu erklären, ich habe jetzt gerade versucht, die Clubmate-Flasche mit dem Deckel der Rumflasche zuzuschrauben. Ja.
Das du hast das nicht ein Schlückchen getrunken.
Ja, wir hatten auch schon festgestellt, ich habe hier schon die komplette Flasche aufgetrunken. Also vielleicht dazu zu sagen, ist das heute ja Vatertag ist und also gut, wir sind noch kein Vater, aber Männertag, oder? Genau.
Wir haben Väter. Okay. Wir feiern jetzt einfach unsere Väter. So.
Genau. Du feierst unsere Väter. Okay, dann haben wir hier noch Whisky, haben wir auch noch und das finde ich auch immer ganz lecker mit rumgemischt irgendwie und deswegen haben wir das mitgebracht und wir haben auch noch Schoki und so
Knabberzeug.
Genau.
Wunderbar.
Und wir haben natürlich viele, viele Themen. Live schneidest du mit? Ich glaube, unser Feedback, keine Ahnung, da frag doch mal im Stream nach, den Kato oder so. Ich schneide auf jeden Fall auch mit. Heißt hier Herrentag, genau, Herrentag. Oder wie heißt dieses Christliche dazu?
Irgendwas mit Fahren.
Irgendwas mit was?
Christi Himmelfahrt, kann
das
sein?
Christi Himmelfahrt? Ja, es kann durchaus sein.
Weiß ich nicht.
Genau.
Ich weiß, dass Feiertag Rittag, ist.
Rittag, Männertag, es ist frei und wir podcasten trotzdem und natürlich hier, weil ihr das so wolltet, ihr seid schuld mit Rum und mit anderen alkoholischen Hartgetränken. Okay, dann können wir erstmal anstoßen, oder?
Genau.
Ja.
Auf die 102. Sendung.
Genau, erstmal Prost Frank.
Oh ja, Prost Ingo.
Ja,
und Prost Sven.
Prost Ingo.
Ja.
Wunderbar. Und dann.
Okay.
Und?
Von der Clubmate schmeckt man eigentlich nicht mehr wirklich.
Nee, überhaupt nicht.
Das ist der Chunk.
Also, eigentlich hätte man da Zuckerwasser oder so nehmen können.
Was hätten wir noch reintun müssen? Du hast es vorhin gesagt.
Brauner Zucker und Limetten und Eis.
Okay, denke ich beim nächsten Mal dran, das noch reinzutun. Da war ich jetzt irgendwie, weil braunen Zucker habe ich natürlich zu Hause, Limetten hätte ich glaube ich sogar noch eine gehabt. Wir hätten das auch stilecht machen können, aber auch so reicht das ja einigermaßen. Wir haben heute keine Musik drin, vielleicht schneiden wir die auch hinterher noch rein. Aber ja, das hört ihr dann. Wir sind heute wieder in dem etwas größeren Studio, weil ich gedacht habe, wir sind vier Leute, aber wir sind nur zu dritt und haben trotzdem eine riesengroße Themenlatte. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo man da am dümmsten anfängt. Natürlich wieder Mobile dabei, Google wie immer, was sonst, ja. Bis hin zu gestern, damit fangen wir vielleicht gleich an, diesem riesengroßen
Fail.
Ja, der
ich muss ehrlich sagen, ich habe davon gar nicht viel mitgekriegt. Ich hatte irgendwie Nameserver, die gut gecached haben, hab ich das Gefühl.
Ja. Sagen wir vielleicht erstmal, was passiert ist.
Ja.
Die Danik hat irgendwie an ihren DNS-Servern gespielt und hat sie nicht nur abgeschaltet oder so, sie waren nicht nur einfach weg. Nein, sie haben einfach auf jede Domain, die angefragt wurde, gesagt, gibt's nicht. Das heißt also, man www.radiotux.de eingegeben hat und nicht gerade der eigene Nameserver das gecached hat oder man, wie ich, seinen eigenen Radiotux-Nameserver natürlich benutzt hat, der wusste, radiotux.de ist das und das, der hat ein Problem, der ist nämlich auf gar keine Webseite gekommen, die mit .de endet. Da ist irgendwie, ja, ein Mega-Fuck-up passiert. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, also ich habe auch nicht so viel mitgekriegt, weil ich, wie gesagt, unseren eigenen Nameserver habe und so die 5 Seiten, die man am Tag so regelmäßig besucht, die waren halt irgendwie gecached und Ja. Von daher habe ich das nur riesengroß über Twitter mitbekommen. Jo. Und ja.
Ich saß im Büro und da waren dementsprechend irgendwie Nameserver am Start, die wahrscheinlich schon einen größeren Cache hatten als irgendwelche, die man irgendwie daheim im Router hat.
Mhm. Das Problem ist halt immer, wenn man auf eine Seite geht, die halt jetzt nicht so unter den, die jetzt nicht ganz normal ist, die man halt nicht jeden Tag absurft. Ja. Nee, die halt einfach nicht im Cache ist.
Ja, klar, natürlich.
Und dann wird halt irgendwie der normale Auflösungsprozess angestoßen, genau. Existiert. Ja. Und dann schickt halt das DE-NIC diesen NX-Domain, die NX-Domain-Antwort zurück, was besagt, die Domain gibt's nicht. Und das Fiese ist ja, dass die Nameserver diese Information genauso cachen. Wie die normalen Auflösungen. Sprich, vermutlich haben die das Ding wahrscheinlich innerhalb von Minuten oder kurz ist es halt wieder am Start gehabt.
Aber, naja, aber es hat schon eine Weile gedauert.
Ja, also man hat dann, das ist ja das, was ich sagen wollte. Man muss dann eben warten, bis nämlich dieser falsche Eintrag aus den ganzen Caches wieder raus ist. Und das kann Stunden dauern. Deswegen ist die Sache jetzt relativ fies.
Ich esse jetzt noch ein Stück von der leckeren Schokolade, die Dirk letztens mitgebracht hat. Mhm. Die schöne schwarze Schokolade.
Mach das.
Ja, also gerade, dass diese Antworten, diese nicht existierenden Antworten gecached wurden, war ein Problem. Und wie gesagt, dass die tatsächlich überhaupt das ausgeliefert haben. Ja, also nicht nur, dass man dann wenigstens alle Domain-Server mal ausmacht bei der DNIC und sagt, wir gucken jetzt erstmal. Ich weiß ja nicht, was die da gemacht haben. Es ist auch noch nicht so ganz raus, außer dass sie ein Problem haben.
Die haben die Nameserver umgezogen zu dem Zeitpunkt. Und offensichtlich haben sie das nicht so
und
richtig.
Da gibt es kein Failover oder so.
Ja, ich weiß nicht. Eine Mischung aus schlecht geplant mit irgendwelchen, keine Ahnung. Also offensichtlich war es halt einfach so, dass irgendein Nameserver dann auch reagiert hat, aber eben mit leerer Zonendatei und deswegen halt überhaupt gar keine Domain mehr kannte.
Also es war ein Fall für Murphy. So.
Keine Ahnung. Aber peinlich, weil das ist so ziemlich ihr einziger Job, diese Server am Laufen zu halten und schaffen es irgendwie nicht.
Das ist dann zu viel verlangt.
Also das ist war schon heftig. Von wo sind die denn umgezogen? Also nur einfach.
Ja, irgendwie Frankfurt nach Amsterdam oder irgendwie sowas.
Von Frankfurt nach Amsterdam.
Ja, die DENIC sitzt jetzt in Amsterdam.
Die Server ja, einen der Server wahrscheinlich.
Ach so. Einen.
Aber die ich denke doch, mal, die haben sicherlich nicht
mehr. Aber die werden die Server doch auch mit Multicast oder sowas ansprechen, oder? Oder mit Anycast, oder wie ist das? Haben die nicht mehrere?
Anycast? Nee.
Nicht?
Nee.
Warum nicht?
Google macht das auch.
So ein Nameserver, der hat halt.
Google macht das auch mit Anycast.
Ja. Aber es sind da einer IP, ziemlich viele andere IPs eigentlich, und die Nameserver spielen.
Ist ja nicht das Problem, dass es nur im selben autonomes System, im selben AS funktioniert. Wenn du es irgendwie verteilen willst unter mehreren Providern, dann nicht.
Die meisten DNS-Server auf der Welt sind sogar mit einem Anycast mittlerweile.
Zum Beispiel OpenDNS als gutes Beispiel. Die sind ja auch, die
haben ja auch die richtigen Root-Server. Hm? Da sind glaube ich nur noch 4 oder sowas von den 13 sind es, glaube ich, ne? Mit 13?
Ja, bis F, oder? Wie war das?
Ja, und sowas. Also ich glaube, nur 4 sind tatsächlich noch ein Server hinter einer IP-Adresse. Die anderen sind eine IP-Adresse, die dann wieder auf viele, viele Server verweist. Okay. Oder auf andere IP-Adressen. Also mit Anycast. Den Witz mit dem Stecker, der ist dann auch rumgegangen. Also auf der DENIC-Seite gibt es irgendwie so ein Bild, wo einer einen Stecker aus der Dose zieht und der ist dann rumgegangen über Twitter, was ist wirklich passiert, ne? So nach dem Motto. Das war ganz witzig. Und was noch unwitzig ist, weil richtig traurig, ist die Mail-Problematik.
Genau.
Also
das sind Mails verschwunden, habe ich gehört.
Richtig.
Ja, also du schickst eine E-Mail an jemanden von .de.
Ja.
Und der Mailserver, der das annimmt, checkt natürlich, gibt's die Domain und kriegt dann nicht nur keine Antwort, das wäre dann würde er wahrscheinlich temporär ablehnen und sagen,
Find ich gerade nicht. DNS-Blacklisten.
Ja, das ist jetzt noch nicht mehr das Problem. Ja. Hätten die DE-Server jetzt einfach nicht geantwortet und gesagt, wissen wir nicht, also keiner hätte geantwortet, hätte der abgelehnt mit 4XX irgendwas, temporärer Fehler, versuch's mal später nochmal, ich kann gerade nicht oder sowas.
Ja.
Problem war, dass die mit NX-Domain, also diese Domain existiert, nicht geantwortet haben und dann hat der Server natürlich, der die Mail bekommen sollte, gesagt, hä, du schickst von einer Domain, die es nicht gibt, du bist Spam, böse, weg. Und damit
beziehungsweise auch, wenn du, also es kann auch sein, dass die Domain, wo man hinschicken möchte, dass sie nicht gibt.
Das ging natürlich auch.
Das sagt nämlich der Mail-Server genauso. Kenne ich nicht.
Aber dann, wobei, das würde gecached werden. Das würde dann später rauskommen. Da würden sich die Mails, glaube ich, nur verzögern.
Nee.
Wenn der NX-Domain ist natürlich
so,
nicht.
Stimmt, dasselbe Problem.
Genau, weil es gibt ja Redundanz. Also es gibt ja die verschiedenen MX-Einträge im DNS und wenn ein Server mal nicht geht, dann geht es zum anderen und wenn der auch nicht geht, dann warten wir ein bisschen, probieren es nochmal. Aber es greift halt alles nicht, wenn der NX sagt, gibt's nicht. Dann ist halt wirklich doof. Dann ist vorbei.
Schon ein Problem.
Single Point of Failure.
Ja, das ja. Und dann ging es natürlich weiter. Dann generiert natürlich normalerweise der Mail-Server, der die Mail schicken wollte, eine Fehlermeldung und sollte die ja eigentlich an den Versender zustellen. Bin ich nicht losgeworden, ihr Fehlermeldung. Damit können erstens die meisten Leute nichts anfangen und zweitens, manche Mail-Server generieren nicht mehr so eine Fehlermeldung. Also gerade bei irgendwelchen großen Providern habe ich gelesen, könnte es durchaus vorkommen, dass solche Fehlermeldungen nicht mal generiert werden. Und dann weißt du nicht mal, ob die Mail, die du geschickt hast, gerade überhaupt irgendwo angekommen ist oder halt nicht.
Ja, dass Bounces nicht mehr verschickt werden, hat halt bei vielen Providern wahrscheinlich den Grund, dass es zu Spam-Zwecken missbraucht werden kann.
Ja, aber das führt halt das ganze Mail-System ad absurdum. Also wenn man sich erstens nicht mehr auf Fehlernachrichten verlassen kann und zweitens nicht mehr auf die DNS-Abfragen, die man so kriegt, dann ist das schon ziemlich traurig.
Das ist blöd, ja. Ich meine, die coolen Jungs, die tippen natürlich nur die IPs direkt ein. Die wissen die Lande auswendig.
Ja.
Das ist nicht so schlimm.
Alle. Nee, ich habe via Twitter auch schon vorgeschlagen, wir sollten jetzt alle wieder unsere ETC-Hosts pflegen.
Ja, das habe ich gelesen. Das war so ein Tipp auf Heise. Das war tatsächlich der Heise-Meldung. Pro-Tipp. Die haben dann echt vorgeschlagen, tragt bitte hier bla 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 IP-Adresse www.heise.de in eure Host-Datei ein.
Ja.
Ja, super Sache, weil ich meine, das tragen die Leute ja natürlich nie wieder aus. Und spätestens mal, wenn sie irgendwas ändert.
Hilft es ja auch nicht, wenn eine Seite, die du nicht erreichst, es schreibt, dass du das machen sollst.
Auch also, ein sehr guter Punkt.
Ja.
Also, ja, aber ich meine, diese Host-Datei, das ist echt eine dumme Idee, da dann rum zu editieren, weil da stehen dann plötzlich Dinge drin, die sind halt dann irgendwann nach 2 Jahren dann nicht mehr aktuell. Und
dann zieht jemand seinen Server um, auf einmal schon nicht mehr erreichbar.
Ja, genau. Und dann debuggt das mal bei deiner Oma, warum die auf die Seite nicht kommt.
Oh ja.
Also das ist.
Und dann erinnert dich mal dran, dass du vor 2 Jahren deine Host was rumeditiert
richtig,
hast.
Richtig, genau.
Nee, aber ich bin dafür, die jetzt zu benutzen und wir synchronisieren die alle irgendwie. Wir schmeißen die alle in eine Dropbox und wir machen eine synchrone Dropbox und jeder kann da drum editieren.
Genau,
das war gut.
Da musst du dann erstmal rausfinden, wer hat denn jetzt eigentlich recht.
Ja, jetzt
kann ja jemand gefakte Adressen reinbauen.
Immer der Letzte.
Ja.
So beim DNS-System auch so.
Aber früher war das ja so, ne? Also das DNS ist ja noch gar nicht so alt. Das ist ja irgendwie so 81, 82 rum. Also da gab es ja schon, keine Ahnung.
Ich gab es da noch nicht.
Aber das Internet, also ja, je nachdem, wie man es definiert, aber das Netzwerk gab schon eine echt lange Zeit.
Ja.
Und da haben die Leute mitgearbeitet, dass wenn jetzt dann mal ein neuer Host dazukommt, dann hat man sich halt so die neue Host-Datei rumgemailt.
Ja, ja.
So,
ja.
Hier ist mal ein Update, trag mal die 2 neuen Rechner bei dir ein.
Ja, von daher hat das DNS-System natürlich schon seinen Sinn, weil das schon etwas leichter ist und jeder halt so hierarchisch seinen Teil pflegen kann und das alles irgendwie durch die Gegend synchronisiert und bezogen wird. Und irgendwie.
Ja, und das waren halt vor allem halt auch früher dann Zeiten, wo das Internet irgendwie aus ein paar Universitäten bestanden hat, ein paar Militärs und so. Ja, wobei die hatten ja da ARPANET, das war ja dann auch wieder... müsste ich nachlesen.
Was?
Am Anfang waren die ja getrennt. Da gab es ja dann Militär und irgendwie ja, ja. Forschungsnetze und die sind ja dann erst später zusammengewachsen, soweit ich das wusste, weil, mich erinnern kann.
Ja.
Ja.
Whatever. Ja, aber was lernen wir daraus? Also entweder etc-Hosts pflegen oder noch eine Möglichkeit ist immer so die komplette DE-Zone mal sich rüber synchronisieren auf seinen eigenen DNS.
Nee, nicht nur die DE-Zone, das kann ja auch bei allen anderen Zonen passieren.
Und wie oft willst du das machen?
Ja, na, regelmäßig.
Okay.
Und was ist, wenn du das gerade machst, wenn ein Ausfall ist?
Das heißt Caching-DNS, das gibt's schon.
Genau, aber halt großflächig.
Wie großflächig?
Nee, du musst ja alles haben.
Alles.
Du musst ja dann jede Domain haben auf der Welt. Aha. Du spielst quasi Root-Server für dich selber.
Also du tust einfach jeden einzelnen Rechner auf der Welt auflösen, einmal die Stunde, falls es dann in der nächsten halben Stunde nicht mehr geht, damit du es dann schon aufgelöst hast.
Ja, genau.
Super Idee.
Ach Mann, ihr wieder.
Also ich glaube, man sollte einfach nur seine Server, wenn man sie umzieht, irgendwie mit einer Fallback-Lösung ausstatten, dass man irgendwie schnell wieder an Start kommt und nicht irgendwie leere Listen ausliefert und so.
Gut. Eine Möglichkeit war auch so, diesen komischen Google-Server 8888 einzutragen. Das war irgendwie ein großer Werbegag. Also für Google war das jetzt, glaube ich, die heilende Methode in Deutschland. Ich glaube, die haben das gekauft. Weil so viele Twitter-Nachrichten, wie ich gesehen habe, tragt doch 8888 ein und Videos rumgeschickt und ich glaube, das war gekauft. Jetzt, wie viele Leute, wenn die den auch einmal eingetragen haben, tragen den ja dann nicht mehr aus, ne? Mhm. Also, und wer weiß, was Google mit diesen Daten macht.
Genau, die Verschwörungstheorie.
Muss man natürlich fairerweise sagen, dass eigentlich ist es halt gar keine Lösung, ne? Weil es ist eigentlich ziemlich egal, welchen Namen man abfragt. Irgendwann mal bei der korrekten Auflösung ist ja dann der Nickname-Server schon mal gefragt.
Also ja, Google, es kommt drauf an, wie lang die Server, die man einträgt,
genau. Cache. Also natürlich ist der Google-Server wahrscheinlich so beliebt, dass man denkt, der hat schon ziemlich viel im Cache.
Hat er auch.
Aber eigentlich fällt der auch, wenn es DE-Nick fällt. Mhm. Schmeckt
noch lecker.
Ja, jetzt, ich glaube, das Thema ist jetzt wirklich auch erschöpft. Sollen wir mal hier in der Unendlichkeit
weitermachen? Ich wollte ja mit Google auf schon das nächste Thema hier raus.
Oh, achso, natürlich.
Aber jetzt, ich hatte noch einen...
Dann leiten mal schön über.
Mist, ich hatte noch einen Gedankengang und habe ihn jetzt... Ich muss mir doch wieder meinen Stift und Zettel hinlegen. Weil manchmal habe ich so Blitzeingebungen und vergesse ihn noch wieder. Blöd. Ich wollte noch irgendwas zu DNS und Google und so sagen, aber... Ach so, genau. Wenn man den DNS vom Provider hat, kann es ja natürlich sein, dass die irgendwie DNS-Anfragen für Domains, die es nicht gibt, umleiten dann auf so eine tolle Suchseite.
Ja, richtig. Totale Pain.
Also von daher ist es manchmal doch gut, seinen eigenen DNS-Server einzutragen, auch wegen dieser großen, das war ja auch eine Verschwörungstheorie, Zensursula hat es übertrieben und hat die kompletten DNS-Server abgeschaltet.
Genau, das war dann die ultimative Zensur.
Das hat auch gut funktioniert, alles in DE wäre weg. Mhm. Aber wenn man so einen Provider hat, der so ein, gelinde gesagt, Scheiß baut.
Ich glaube, das machen sie alle und sie sind vor allem.
Nee, alle machen es nicht, aber viele.
Echt?
Also Alice und
T-Mobile? 1&1 glaube ich auch.
Telekom macht es auch, ja.
T-Online meine ich. Also oder Telekom.
Nee, T-Online heißt es glaube ich nicht mehr und das heißt nicht mehr T-Mobile, es heißt jetzt nur Telekom Deutschland.
Ah, okay, dann.
Die haben sich doch umbenannt.
Und nächste Woche heißt dann wieder Post.
Mhm. genau. Gehört sowieso alles dem Staat, was soll's eigentlich, ja? Außer, dass wir den Euro damit überhaupt erst einführen konnten, glaube ich.
Hä?
Ja, ja.
Ist das der Euro mit der Telekom?
Ja,
das verstehe ich jetzt auch noch.
Das musste ja alles irgendwie der KfW, der Kredit, der Bank, der bundeseigenen Bank, der Kreditanstalt für Wiederaufbau, überschrieben werden, damit wir überhaupt den Euro erst einführen konnten. Weil sonst wären die Risiken zu groß geworden und wir hätten, glaube ich, irgendeins dieser Kriterien verfehlt, weswegen wir den Euro nicht einführen hätten können.
Echt?
Ja. Deswegen, so war das Ganze.
Okay.
Ja. Aber wir waren
bei DNS-Servern.
Dass die Provider böse sind und sowas eintragen. Ja. Und damit eigentlich Google bisschen Konkurrenz machen wollen.
Es gab ja irgendwann vor 10 Jahren mal so einen Skandal hier. Network Solutions, VeriSign, die damals noch in Kontrolle von dem A-Root-Server ja noch weiß nicht, ob sie es noch sind. Damals waren sie es noch ziemlich uneingeschränkt. Ja, die und die haben dann auch so einen schönen Catch-All-Eintrag unten drunter in ihre Tondatei geschrieben und haben dann auch, nachdem du dich irgendwie vertippt hattest, immer umgeleitet auf die eigene Seite. Oh, schubidubi42.de gibt es nicht. Willst du es vielleicht registrieren? Hier günstig bei uns.
Ja.
Und es gab einen riesen Skandal nach einigen Tagen, aber es wurde wieder abgeschaltet. Inzwischen macht das jetzt jeder Provider selbst.
Na, komisch, ne?
Ja, also, keiner regt sich mehr auf.
Also ich kann ja immer nur den DNS-Server vom Freeboot empfehlen. Der ist in Deutschland ziemlich schnell. Da wird irgendwie nichts gefiltert. Und da bekommt man auch keine komischen Suchseiten angezeigt.
Ja, das ist natürlich jetzt für Pros ist es ja die Lösung, aber
die machen seine eigenen.
Ist es doch trotzdem total ärgerlich, dass es sowas überhaupt
gibt. Natürlich, natürlich.
Okay, dann kommen wir jetzt tatsächlich von dem bösen Google zum bösen Google. Oder von komischen Providern zum bösen Google. Oder auch nicht bösen Google, ich weiß nicht. Google stellt irgendwas zugunsten von WebGL ein.
Das ist unheimlich.
Wer hat das reingeschrieben?
Ich weiß.
Du warst es, dann kannst du uns auch was dazu sagen. Ich weiß nicht mal, was O2D sein soll.
O3D. Ja, das ist ein Tipp.
Tipp-Fehler.
Die neue 2D-Engine.
So R2D2, ich hab gedacht,
jetzt
O2D, OD2.
Jetzt das Web auch in 2D.
Ihr seht, wir haben schon hier gut gebechert.
Prost, Ingo.
Zum Wohl.
Prost, Frank. Prost, Sven.
Prost, Frank. Prost, Ingo. Ja. Google hat vor einer Weile mal eine 3D-Grafikbibliothek fürs Web angekündigt und irgendwie da auch irgendwie so ein paar Teile veröffentlicht und die hatten mal geplant, irgendwie so eine Schnittstelle zu bauen, mit der man 3D-Applikationen fürs Web bauen kann. Und im Endeffekt haben sie es ja jetzt ähnlich gemacht wie zum Beispiel bei Google Gears. Sobald es dann irgendwie jetzt Standards gibt, die das Ganze abdecken, haben sie da halt ihre eigene Entwicklung fallen lassen und stützen sich da halt mehr oder weniger auf den Standard. Und der ist jetzt halt WebGL, was so ein in weiten Teilen kompatibel mit Dings, mit OpenGL ES, also das mobile OpenGL ist. Und ja, damit kann man jetzt halt irgendwie genauso.
Das muss ich auch ein bisschen mitnuspern.
Genauso wie man auf Mobiltelefon jetzt irgendwie 3D-Applikationen schreiben kann.
Kann man das auch
im Web? Kann man das jetzt halt auch im Web und da haben wir ja vor ein paar Folgen schon mal vorgestellt, da gab es dann irgendwie Quake 2 im Web, was dann irgendwie auch im Browser spielbar war und so. Und ja, jetzt hat Google gesagt, da machen sie jetzt mit und die stellen jetzt halt ihr O3D-Zeug ein. Das war's eigentlich.
Okay, dann GEMA und YouTube waren sich irgendwie nicht einig und jetzt hat die GEMA gesagt, leckt uns alle am Arm, ihr dürft die Videos nicht mehr zeigen.
Ja, die haben die Verhandlung abgebrochen.
Ja, die waren, keine Ahnung. Hm. Okay, brauchen wir auch nicht groß drüber reden, ist halt so. Schafft die GEMA ab, schafft Google ab, schafft YouTube ab, was soll's.
Gut, dass wir drüber gesprochen haben.
Genau. Hm. Dann haben wir noch so ein Thema, was wir
wenn nur wir so weitermachen, dann haben wir die Liste bald durch.
Genau, dann noch so ein Thema, was wir in 2 Sekunden abhaben. Android verdrängt iPhone auf dem US-amerikanischen Markt. So what?
Oh. Ingo?
Ja, kann ich gewesen
sein. Apropos. War das jetzt Android oder iPhone?
War.
Ja, das war das iPhone.
Da sagen wir nichts zu. Ja, also wird echt in... Haben wir mehrfach vorausgesagt. Ich meine, einfach viel mehr Handys, die mit Android.
Ja, wie gesagt, das ist schon Äpfel mit Birnen vergleichen. Also ich meine, das ist, man vergleicht ein.
Android ist eine Birne.
Ja, richtig. Also Android ist eine Birne. So, jetzt habt das. Mehr brauchen wir dazu eigentlich.
Das okay. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Canonical. Die stellen oder wollen Chromium. Ja, vielleicht wollen sie auch Chromium. Wir wollen jedenfalls WebKit-Entwickler. Und WebKit-Entwickler oder WebKit ist ja unter anderem Basis für Safari, für Chrome, für Conqueror, so ein bisschen zumindest. Und
sage ich nichts dazu.
Wie jetzt hier?
Das ist so nicht richtig.
Doch, ich kann in meinem Conqueror kann ich auch einstellen hier WebKit.
Und da kannst du deinem Conqueror auch ein PDF angucken, ne und?
Echt, kann man das noch?
Na egal, ja, erzähl weiter, ja.
Ich weiß gar nicht, wo ich war. Also auf jeden Fall will Canonical, also die Firma hinter Ubuntu, jetzt irgendwie WebKit-Entwickler haben. Wofür genau, wissen wir nicht, aber man könnte ja mutmaßen, dass Chrome jetzt demnächst der Default-Browser in Ubuntu wird.
Ja, da gibt es natürlich hier ganz sekundenaktuelle Super-News zu dem Thema.
Ja. Breaking News!
Breaking News, tada!
Prost!
Prost. Ja, nämlich zur Zeit, zur Sekunde, zur Stunde findet ja hier diese Ubuntu Developer Konferenz mit statt. Und da
stimmt,
mir,
in Brüssel oder sowas?
Ja, glaube ich, ja. Und da hat mir hier Twitter erzählt, also irgendjemand hat auf Twitter erzählt und ich habe es gelesen, dass Firefox weiterhin der Default-Browser bleibt auf dem normalen Desktop Ubuntu, aber auf diesem Netbook Ubuntu Remix-Ding tatsächlich Chrome oder Chromium, eins von beiden, Default-Browser wird.
Okay. Hm? Ja, ich benutze auf meinem Netbook hier, auf dem oder auf dem Radiotux Netbook, auch gerade Chromium als Standard-Browser.
Ich auch.
Weil es ist echt, dass ja oben nochmal irgendwie Platz spart. Ganz nett.
Ich bin jetzt auch umgestiegen, muss ich sagen, jetzt hier vor 3 Tagen. Und ja, ist schon eine tolle Sache.
Schön schnell und ja, funktioniert irgendwie. Furchtbar, aber es ist so Google Weltherrschaft und ihr wisst schon und so weiter und so fort.
Traurig, traurig.
Ja. Ich finde den Browser toll. Ich finde es überhaupt nicht traurig, dass es einen guten Browser gibt, der auch noch schnell ist und Open Source.
Ja,
aber
es ist ja nicht der einzige Browser, der gut ist.
Ja, aber der Firefox ist lahm und stinkt.
Und Opera? Und hast du das letzte Mal Opera probiert?
Opera ist weder Open Source, noch sieht es gut aus. Okay, schnell ist vielleicht, aber Opera ist für mich keine Konkurrenz. Keine richtigen
Reconk.
Extensions.
Reconk.
Ich benutze kein KDE, da weiß ich nicht. Vielleicht.
Ja, so. Das hat
ich nichts zu tun. Ich benutze auch kein Chrome OS und? Also,
was ist hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun?
Ja, das also, ist genau dieselbe Argumentation.
Ich möchte halt einfach nicht einen Haufen KDE-Bibliotheken installieren, wenn ich mir einen Browser installiere.
Ach, das ist immer das alte Argument.
Ja.
Ja, wie groß sind die? Irgendwie 5 Megabyte irgendwie? Ein
paar hundert?
Aha.
Weißt du, wenn da irgendwie eine KDE liegt?
Wie groß ist deine Festplatte?
Mein SSD hat 60 Gigabyte.
Ja.
Da, wo mein Root-File-System drauf ist.
Da passen irgendwie schon ein paar Bibliotheken drauf.
Ja.
Und das macht ja dann irgendwie einen Unterschied von irgendwie, weiß ich nicht.
Aber meine User-Partition, die ist relativ klein. Die hat 5 Gigabyte. Und die ist fast voll. Da macht ein paar hundert Megabyte schon was aus.
Naja. Hm? Ja, genau. Wir nehmen einfach gar keine Grafikbibliotheken und machen wieder Lux und Lynx da genau. Und so. Was soll der ganze Käse? Dann steht hier irgendwas mit Skript nun auch in HTML5.
Ja.
Publishing-Plattform hast du sicher auch du reingeschrieben. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Hm. Was ist das? Skript.
Ja, da kann man irgendwie so PDFs und so Präsentationen und so hochladen und die kann man sich dann im Web anzeigen. Und die haben das bis jetzt alles in Flash gemacht. Und wenn man sich da die Präsentation klickt, die haben die komplett in HTML5 gebaut. Und da haben sie halt erstmal erklärt, warum HTML5 überhaupt toll ist und warum Flash blöde ist und dass man jetzt in HTML auch schöne Custom-Schriften embedden kann und so weiter. Und das ist jetzt alles toll funktioniert, das kann man sich mal durchklicken. Da wird auch so grundlegend mal erklärt, was da das Problem mit Flash ist und so in relativ schöner Bildsprache. Ja, und ich fand es ganz cool, dass da jetzt auch mal neben Video auch mal so ein paar andere Anwendungszwecke von HTML5 präsentiert werden.
Ja.
Es gibt okay. Ja diese so eine Testseite, wie heißt die nochmal? HTML5 Test?
HTML5 Demos?
Nee, das ist eine Testseite. Da zeigt dir an, wie viel Prozent.
Die habe ich auch schon gesehen. Mir fällt die URL aber gerade nicht ein.
HTML5test.com. HTML5test.com.
Okay, das kann man genau. Sehen.
Die zeigt dir halt an, sieht dann irgendwie so aus, wie viel von den HTML5 Features dein Browser
dein aktueller unterstützt. Browser unterstützt.
Genau,
den,
die haben
mit dem du drauf surfst.
160 neue Features für HTML5 genommen und testen jetzt hier schön durch, was alles supported wird. Und bei der Gelegenheit muss ich ja echt zugeben, habe ich zum ersten Mal mir diese Feature-List überhaupt erstmal angeschaut.
Und da ist viel dabei, ja.
Da sind ja coole Sachen
man,
dabei.
Man denkt einfach, das ist so ein bisschen Canvas und das ist ein bisschen Videos und Audio abspielen, aber es ist schon
allein, nicht mehr, allein ja schon so als Webentwickler, wie ich mich freue über die neuen Formular- Text, die es gibt.
Oder einfach so Text für Header und Footer und Menü.
Na, das ist ja nur semantisch, glaube ich. Das ist ja nur.
Ja, aber man muss es dann halt im Endeffekt CSS, also man benennt es nicht irgendwie, sondern man hat dann ein definiertes Tag, wo man halt auch wirklich weiß, was es macht.
Aber ich meine, alleine die Formulartext, mal kurz hier. Es gibt jetzt ein spezielles Eingabefeld zum Suchen. Es gibt ein Eingabefeld für Telefonnummer, ein Eingabefeld für URLs.
Okay.
Ja.
Ein Eingabefeld für E-Mail, ein Datums.
Und der checkt dann auch gleich, ob es richtig
eingegeben ist. Ja, klar, der akzeptiert nur den entsprechenden Zeichen. Das Feld für Datum zum Beispiel kann der gleich so einen Datumspicker anzeigen.
Mhm.
Also muss man nicht mehr so albern in JavaScript irgendwie deine GUI-Widgets nachprogrammieren, sondern der Browser kann das einfach schon selbst. Monat, Woche, Range, genau, Range auch. Man kann jetzt irgendwie zum Beispiel irgendwo Zahlen eintippen und man sagt, man hat einfach eine Obergrenze. 42 ist das maximal. Mhm. 43 kann ich nicht mehr eintippen.
Okay.
Ein Color Picker gibt es.
Das ist alles schön, das ist alles Zeug, was einem jede Menge Arbeit erspart hat.
Das ist fantastisch.
Ja, da muss man die Checks alles nicht mehr selber programmieren, also das glaube ich.
Ja, aus Gründen der Barrierefreiheit ist das ganz gut, wenn man dann irgendwie wie nennt man die Dinger? So einen Reader? Nee, wie nennt man diese Browser, die dann einem vorlesen?
Screenreader.
Genau, ein Screenreader. Wenn man das einen Screenreader benutzt, dann gibt's wahrscheinlich dann auch irgendwelche Shortcuts, womit man sofort auf ein Suchenfeld springen kann, genau, oder so.
Ja, klar.
Das ist ja dann auch ganz sinnvoll, weil ich meine, momentan ist das halt irgendein Formularfeld, da muss man gucken, wo ist jetzt die Suche.
Genau. So.
Ja, also ich habe jetzt gerade mal geguckt, irgendwie mein Firefox, der macht irgendwie so 101 von 160 Features und der Chrome macht
142.
Bei mir macht er 137, warum auch immer.
Okay.
Aber ja, nee. Ist auf jeden Fall jede Menge sinnvolles Zeug dabei.
Der Chrome ist der Führende auf jeden Fall. Hm. Also es ist irgendwie hier, wie war das nochmal?
Also meiner ist auch nur bei 137.
Ich weiß warum. Der neue Chrome, hast du die aktuelle
Chrome Beta? Die Fünfer wahrscheinlich.
Genau, das ist die aktuelle Chrome Beta.
Ja, da sind 5 Punkte Unterschied und das sind Geolocation. Deiner kann Geolocation, meiner nicht.
Stimmt.
Ja.
Geolocation, yes, 5 Punkte.
Genau, meiner
macht das nämlich nicht.
Ja. Ja. Es ist irgendwie der Safari, so ein bisschen dahinter, der eigentlich dasselbe WebKit benutzt, nur wahrscheinlich eine etwas ältere Version.
Ja, ich glaube, die Safari-Leute sind da ein bisschen konservativer, was neue Features angeht.
Das kann sein. Und dann kommt irgendwann mal, wie waren das nochmal, relativ weit abgeschlagen, also irgendwie so mit knapp über 100 Punkten dann, sind dann die ganze Fraktion mit Firefox und Opera und sowas.
Hat jemand mal geguckt, was da der Internet Explorer hat?
Genau. Und Internet 3, Explorer hat 4? Irgendwie, nee, also weiß ich nicht, aber 10? Also die 10? Hälfte irgendwie, so die 70 vielleicht. Also weit abgeschlagen.
Das hat man noch viel dann, ne?
Internet Explorer 9, oder?
Keine Ahnung, ich habe nur was drüber gelesen.
Okay.
Ja. Und was ja auch lustig ist, ist ja auch die JavaScript-Performance irgendwie, ja. Da ist ja auch irgendwie, wie war das nochmal, Faktor 15 zwischen dem aktuellen Internet Explorer und dem aktuellen Chrome. 15? Mhm. Unglaublich.
Ja, also ich kann auch nicht verstehen, warum man überhaupt noch einen Internet Explorer einsetzen will, also.
Nee, kann ich auch nicht verstehen. Aber ich finde es gut, dass es jetzt so neue Features gibt und Microsoft nicht hinterherkommt, das wird dem Internet Explorer auch nochmal ein bisschen zu schaffen machen. Ja. Also,
ich muss sowieso sagen, irgendwie hier Microsoft so langsam
langweilen
sie mich. Wandelt sich bei mir so das Empfinden, dass es der Gegner ist, so in Mitleid, ja, so langsam. Ein
bisschen. Irgendwie können sie einem schon ein bisschen leid tun.
Nee, also wirklich, ich glaube, wenn sie es noch ein paar Mal eine draufkriegen, glaube dann habe ich echt langsam Mitleid. Nee, weil es ist echt so, ich meine, die aktuellen News, ich glaube, ich springe jetzt ein bisschen vor, aber die aktuellen Technologien, was gibt's denn da, ne? Die haben jetzt irgendwie hier Kinphone announced, ne? Irgendwie hier, lest dir mal die Testberichte auf. Ein Fiasko, ne? Dann Tablet-PC.
Genau, wie
hier, was HP Slate, genau. Das ist ja... Okay, darf ich da kurz irgendwie, Ingo, da drüber
reden? Ja.
Das ist echt fantastisch. Spaß. Das ist echt so.
Mach weiter.
Ich meine, ich hatte früher mal so ein Tablet-PC mal gekauft gehabt, so ein Toshiba Notebook mit so einem Klapp-Display. Und das war einfach totale Käse. Das funktioniert einfach überhaupt nicht. Das ist nicht wirklich ein Tablet. Das ist halt ein normales Desktop-Betriebssystem mit Stiftbedienung. Macht keinen Sinn. Und dann stellt sich irgendwie Steve Ballmer hier hin, bei der, wo war das? CES, keine Ahnung. Mhm. Und sagt, schau mal, hier habe ich ein Tablet und da läuft ein normales Windows 7 Desktop-Betriebssystem drauf. Wo man die Buttons überhaupt nicht treffen kann mit dem Finger, das geht gar nicht. Und Multitouch ist theoretisch natürlich vielleicht im Treiber drin, aber es gibt ja gar keine GUI dafür. Was mache ich denn mit Multitouch, wenn das gar nicht vorgesehen ist? Und dann stellt er sich hin und sagt, ja, man kann es übrigens auch als E-Reader benutzen. Man lädt sich einfach Kindle.exe runter von Amazon, geht dann unten aufs Startmenü, klickt dann irgendwie auf den Kindle-Reader und schon startet die Applikation mit einem normalen Window-Decorations und alles und dann kann ich hier meine Bücher lesen. Mhm. Wie peinlich ist denn das? Und das hat jetzt auch HP jetzt erkannt. und haben einfach das Ding anscheinend jetzt ja einfach gecancelt.
Hm. Naja, gut, da ist noch nicht ganz klar.
Ja, ist noch nicht ganz klar, aber irgendwie hier sieht nicht gut aus.
Nee.
Dann und das nächste, ich mach mal kurz fertig mein Rant.
Ja, mach mal.
Das nächste ist ja dann der nächste Hoffnungsträger. Dann, okay, jetzt haben sie halt ihr Tablets abgelost. Geht nicht. Und Kin ist auch irgendwie Schrott. Aber wir haben ja noch Windows Phone 7. Wenigstens sind wir total stark auf genau. Smartphones.
Genau, wir sind 7 Jahre hinterher. Aber
das sieht
hey.
Auch nicht wirklich gut aus.
Das können wir
aus.
Aber auch von Nokia sagen. Naja, die sind ja 7 Jahre
also
hinterher.
Also heute zum Beispiel. Nee. Also es haben jetzt
3 schon, vielleicht, 2.
Also einige von den App-Herstellern haben jetzt ja schon angekündigt, dass sie nichts mehr dafür entwickeln. Ja, Firefox und heute, und so. Firefox, genau. Heute hat auch zum Beispiel auch so total unwichtige Firmen, wie heute zum Beispiel Skype announced, dass es Skype nicht für Windows Phone 7 geben wird.
Mhm. Ja.
Also ist irgendwie...
Ja, ist Totgeburt.
Ja, also die tun mir leid.
Tja, die haben da gerade so dieses mit Kindle Excel und so. Also ich habe gestern mal dieses iBooks ausprobiert auf dem iPad und ich möchte jetzt nicht irgendwie Werbung für Apple machen, aber das ist schon schick. Also das hat mich schon beeindruckt.
Das ist definitiv schicker wie irgendwie Kindle Excel.
Ja.
Das ist...
Also, aber trotzdem habe ich noch lange kein Mitleid mit Microsoft. Also wenn Microsoft auf dem Desktop oder auf dem kompletten Device mag, da kann man jetzt so Netbooks und von mir aus auch Smartphones und sowas hinzuzählen. Ja, wenn die unter 50% oder unter 40 fallen, dann okay, dann könnte man sagen, langsam tut's mir leid, weil Wettbewerb und so ist ja ganz cool. Und wir hätten die ja doch schon noch gern irgendwo. Aber vorher, nee.
Das stimmt.
Und also ich meine, die sind ja auch so groß geworden. So what?
Steam, haben wir über Steam vor der Sendung oder nach während der Sendung geredet?
Vor der Sendung.
Vor der Sendung.
Mhm. Steam
haben wir nochmal zusammengefasst. Steam ist ja diese total unwichtige Spieleplattform.
Unwichtig.
Ja, also das unwichtig das ist Ironie.
Das war jetzt Ironie.
Ja, genau. Mal also Ironie-Tag auf. Ja.
Das ist eigentlich der Big Player.
Ja, das ist die Distributionsplattform für Windows.
Genau. Und die haben jetzt ja gesagt,
Steam, nee, Spiele, meinst du?
Für Windows. Spiele.
Ja, Spiele. Windows-Spiele.
Ja, aber theoretisch könnte man auch andere Applikationen drüber also, aber ich meine,
halt noch nicht, aber
es gibt ja sonst allgemein unter Windows kein Distributionssystem außer Steam.
Aber jetzt nochmal kurz, was passiert ist.
Also egal, für welche Applikation.
Also passiert ist, dass Steam einfach jetzt announced hat, dass jetzt irgendwie zwar Windows toll ist, aber sie uns supporten jetzt eben auch Mac und Linux. Also das ist irgendwie, ich glaube, nicht nur für mich, sondern auch noch für viele andere. Das ist ja noch das einzige Argument, warum man noch so eine verschimmelte Windows-Partition auf der Festplatte hat, ist, weil man ab und zu mal ein Spiel spielen will. Und wenn es tatsächlich die wichtigen Spiele einfach dann eben auch von Linux gibt, dann ist es nochmal der nächste Sargnagel.
Mhm. Ja, sehe ich auch so. Aber können wir nochmal ganz kurz, was ist dieses Steam genau? Also ich habe das immer im Zusammenhang mit Spiel gehört, aber...
Das ist eigentlich ein App-Store, so verstehe ich das.
Ist
also du lädst es runter, du startest es, dann hast du so ein Interface, so ein Fenster, da musst du dich auch einloggen, da musst du einen Account haben und dann hast du sowas wie ein App Store, da werden die neuesten Spiele angeboten, es gibt Demo-Versionen.
Ja, man hat da noch so ein bisschen so Social-Features
mit. Ja, du kannst auch Freunde und dann die Scores austauschen und zum Spiel einladen und wenn du ein Spiel mal gekauft hast auf dem einen Rechner, kannst du es auf dem anderen auch gleich runterladen und benutzen. Alles miteinander online
und die connected. Haben vor allem halt auch noch so Sachen, also die Features kenne ich jetzt nicht mehr. Ich habe das früher mal irgendwie benutzt, als ich noch irgendwie so ab und zu Windows gebootet habe. Aber mittlerweile haben die ja echt so eine Synchronisationsplattform damit reingebaut, dass du dann halt irgendwie auch deine Safe Games und deine Konfiguration zwischen den Rechnern synken kannst über diese Steam-Plattform und so weiter. Also ich glaube, das ist dann halt so für die Leute, die es benutzen, auch extrem komfortabel.
Ja.
Und wie gesagt, es gibt halt momentan unter Windows keine andere Distributionsplattform, die was Ähnliches anbietet.
Ja, natürlich ist das so ein bisschen so evil, DHM das richtige Wort ist, aber da werden natürlich schon die User schon gecheckt.
Ist halt auch schon wieder User-Login und so.
User-Login natürlich.
Vendor-Login.
Vendor-Login. Und du hast dann da irgendwie deine Lizenz und du kannst das Spiel dann auch nur starten, wenn du online bist und online abgeglichen werden kann, dass du wirklich der bist, der du behauptest und sowas. Das ist schon so ein bisschen evil, aber es ist halt, wenn es das unter Linux jetzt auch gibt.
Okay, aber das heißt ja, wenn es diesen Distributionskanal oder diesen App Store gibt, heißt es ja noch lange nicht, dass es jetzt genug Spiele automatisch gibt.
Stimmt. Aber es sind auch einige angekündigt.
Ja. Also was ich jetzt gehört habe,
was ist denn angekündigt?
Also was es jetzt schon gibt, zumindest für Mac OS X, ist dieses Portal-Spiel. Das basiert, glaube ich, auch auf irgendeiner Half-Life-Engine.
Ja.
Und wenn die dann mal sich die Mühe machen, die Engine zu portieren, dann werden wahrscheinlich auch die anderen Spiele, die da drauf basieren, irgendwie in der nächsten Zeit folgen. Und dann haben sie es ja schon mal in OpenGL für den Mac. Ich denke, da ist die Arbeit, das für Linux anzubieten, auch nicht mehr so die große.
Hm. Meine, es gab ja einige Engines immer, so die Quake-Engine und sowas. Es war ja schon immer alles vorhanden. Es war halt nur eine Pain, das zu benutzen für
die Standards. Ja, Valve hat aber auch immer die ganze Zeit diese Half-Life-Engines benutzt. Die haben zwar am Anfang OpenGL benutzt, aber die gab es nie für Linux oder für den Mac.
Ja.
Dieses Portal ist sogar zurzeit umsonst benutzbar, genau. Noch ein paar Wochen oder sowas. Mhm. Und bei Microsoft war ja immer quasi der Vorteil, dass die ja ihre DirectX-Sachen relativ gut gepflegt haben und da die Entwickler auch gut auf diese Plattform nutzen konnten und DirectX, also die ganz alles, was dazugehört, Audio, Video, Rendering, bla, fu, läuft ja nur auf Windows.
Das heißt,
die ganzen Spiele, die darauf aufbauen, was nicht wenige sind, ich schätze mal, es sind immer noch 60% mindestens von den ganzen Spielen, die bauen auf DirectX, Director HD und so weiter und so fort auf. Und die laufen natürlich nicht unter Linux und Mac und die werden jetzt auch nicht deswegen laufen, weil es irgendwie Steam gibt.
Das ist richtig, aber das Problem war ja auch immer so ein bisschen, ich meine, es gab ja schon einige Spiele, die wurden portiert auf Linux und die waren kommerziell jetzt immer nicht so wirklich erfolgreich, weil das Installieren war immer schwierig, das muss halt auch immer, das ist halt echt immer so für den Standard-User ein bisschen so ein Hassel.
Genau, da gab es ja dann früher immer diese Loki-Installer, die das dann irgendwie mal
gemacht haben. Ja, das war irgendwie alles immer so ein bisschen doof und natürlich auch mit der kommerziellen Brille auf, das Bezahlen war natürlich auch immer so eine Sache, also die Hersteller, die haben halt einfach kein Geld verdienen können mit Linux. Also das hat irgendwie, das waren so ein paar Freaks, die haben sich dann irgendwie hier ihre X-Org speziell optimiert für dieses Spiel und das war echt immer so eine Pain.
Ja.
Ich selbst spiele ab und zu mal Unreal Tournament.
Ja, und das Original noch?
Ja, alles.
Auch die neuen noch.
Und die gibt es ja auch teilweise für Linux und trotzdem spiele ich es ehrlich gesagt auf meiner verschimmelten Windows-Partition, weil das funktioniert da irgendwie problemloser. Mhm. Und da kann so ein App Store schon helfen. Also da klickt man dann halt drauf und zack, tut und.
Ja. Also ich, looking forward to that.
Ja.
Sind wir happy, dass das demnächst kommen soll? Müssen wir noch ein paar Wochen, müssen wir noch warten. Die Sache für Mac, also Steam für Mac gibt's jetzt schon. Gibt's auch einige Spiele, die schon darunter laufen. Unter anderem dieses Portal und angekündigt ist es für Linux, hoffen wir mal, dass es nicht so lange dauert. Und ist dann definitiv auch ein Sargnagel, ein weiterer Sargnagel für die Windows-Microsoft-Plattform. Dann habe ich noch gelesen, um mal wieder ein bisschen auf diese Linux-Schiene zurückzukommen und weg von den Spielen. Spielen ist auch wichtig. Wir haben noch mehr Spiele. Wir haben noch so ein Spielethema. Ich hab's tatsächlich auch vorgestern noch schnell gemacht. Und zwar, wir haben letzte Woche schon kurz drüber geredet, dieses Humble-Bundle. Habt ihr davon gehört?
Ja, also, war letzte Woche da.
Genau, du warst letzte Woche da. Diese ganzen Spiele, also es waren 4, 5, 6 Spiele.
Ich glaube 4.
Ja, aber am Ende ist noch eins dazugekommen, wo man eingeben konnte, ich will jetzt so und so viel Geld dafür ausgeben und die dann alle runterladen. Die gab's für Linux, für Microsoft, Windows und für Mac. Und ich habe das eine Stunde, bevor die Aktion komplett auslief, habe ich gedacht, so, dann schlage ich jetzt auch nochmal zu, das über PayPal und Co. schnell zu bezahlen und dann runterzuladen. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, das war eher so, ich will da auch mit dabei sein und wenn ich da mal Zeit hätte, spiele ich sie auch mal, weil gerade ich bin ja so ein Adventure-Spieler und da waren ja einige Games in die Richtung dabei. Dieses World of Goo hatte ich bei so einer ähnlichen Aktion ja schon gekauft und auch bei dieser Aktion kam jetzt wieder raus, die Linux-User bezahlen am meisten für Spiele, nämlich das waren fast oder so im Schnitt $14, die Linux-User bezahlt haben, während die Windows-User nur $7 bezahlt haben. Klar, Windows macht immer noch über 50%, 60% irgendwie dieses Marktes aus, Also die meisten Sachen sind über Windows reingekommen, aber es ist trotzdem schon krass, wie viele Leute, wie viele Mac- und Linux-User da benutzt haben. Weil vom Gesamtmarkt, also wenn man mal denkt, Microsoft läuft auf 90% der Desktop-Systeme, aber hier in der Statistik sind es jetzt nur, weiß ich nicht, 50, vielleicht ein bisschen über 50. Und ja, die Windows-User haben irgendwie $8 bezahlt, die Mac OS X-User bisschen über 10 und die Linux im Durchschnitt über $14. Und das zeigt ja ganz klar, dass da bei den Linux-Leuten ein ganz klarer Markt dafür da ist. Und das ist nochmal so eine These, um das zu unterstützen. Es ist gut, wenn Steam jetzt kommt, weil gerade die Linuxer sind bereit, da viel Geld auszugeben. Und es ist immer so ein Scheinargument, dass es sich ja nicht lohnen würde, irgendwie Spiele auf Linux zu bringen, weil die Leute geben ja kein Geld aus. Das ist schon mindestens die zweite Aktion, also von der ich weiß, die ganz klar zeigt, Linux-Benutzer haben ganz klares Interesse daran, auch gute Spiele zu haben und die dann auch zu benutzen und dafür auch gutes Geld zu bezahlen.
Ja. Ich habe übrigens gehört, dass ein paar von den Spielen dann auch noch unter freien Lizenzen freigegeben wurden. Ja,
stimmt, genau. Es werden jetzt Es wird jetzt dieses Aquaria Gish Lugaro HD und Plenumbra Overture als
Was?
Ja.
Als
Sag mal den Namen vom Vulkan.
AFL Löckgüttel.
Das kann er noch.
Ja.
Super.
Genau. Hast du das auch gehört, ja? Unsere
Premium-Content.
Unser Premium-Content, genau. Nur falls die Leute, die sich wundern, das mit dem Premium ist natürlich nur ein Scherz, weil wir hatten ein paar Anfragen dadurch. Das ist nur ein Spaß, wir führen nicht wirklich sowas ein. Ich hoffe, das haben alle verstanden. Aber die Frage ist trotzdem, ob wir diese Vor- und Nachbesprechung als Podcast zur Verfügung stellen. Wenn ihr das wollt, schreibt uns mal eine Mail, ob ihr das gut fandet oder nicht. Je nachdem entscheiden wir, ob wir das wieder öfter machen. Also die Leute, die im Chat sind jetzt zur Zeit und die uns live hören, die hören das natürlich immer. Aber wir können ja auch so ein paar gute Nachgespräche, wo sich dann tatsächlich im Nachhinein irgendwas Lustiges entwickelt.
Um das mal kurz, jetzt werde ich gerade nervös. Wir reden von Nachgesprächen, nicht von Vorgesprächen, oder?
Zurzeit Nachgesprächen, ja.
Okay. Du willst also nicht diesen Quatsch von gerade eben irgendwie noch veröffentlichen.
Wieso? Hast du so viele schlimme Sachen gesagt? Dann muss ich doch glatt nochmal durchhören, ob es sich nicht vielleicht doch lohnt.
Ja, wobei, wir haben doch eigentlich nur über mein Notebook diskutiert.
Ja.
Oder so.
Okay, also jo. die Spiele werden demnächst, oder ein paar davon werden demnächst als Open Source freigegeben. Das ist auch nochmal eine tolle Aktion. Und ein Großteil dieses Geldes, ich glaube 30-40%, gingen an super tolle Organisationen wie diese Electronic Frontier Foundation und Child's Play.
Ja.
Super, super Sache. BGH hat mal wieder ein Urteil gesprochen, was uns alle irgendwie betrifft. Es geht um WLANs. Sven, kennst du dich aus?
Willst du mal was erzählen? Ich suche das gerade in der Liste.
Ach so.
Ich habe es nicht reingeschrieben.
Du hast es nicht reingeschrieben. Also die Sache ist...
Also ich kann dir sagen, was ich dazu gehört habe.
Ja, dann sag mir doch, dann erzähl mir doch mal, was du dazu gehört hast.
Also da geht es ja um die Sache Störerhaftung bei offenen WLANs.
Was heißt Störerhaftung?
Störerhaftung heißt so viel wie, du hast irgendwie ein offenes WLAN, jemand macht irgendwas Illegales darüber, lädt sich von mir aus irgendwie Copyright-geschützte Sachen runter oder so. Und irgendwann taucht dann deine IP in irgendwelchen Logs auf und die Frage stand, bist du dafür jetzt verantwortlich? Also so habe ich das interpretiert. Und ich glaube, die Entscheidung, die da getroffen wurde, war, man ist zu einem Teil verantwortlich, aber das Ganze kann nur bis irgendwie zu einer Strafe von maximal 100 Euro führen pro Fall. Aber wie gesagt,
das ist jetzt neu.
Ja, das ist neu. Und das war halt auch nur so dieses Halbwissen, was ich bis jetzt aufgeschnappt
habe. Ja, vorher konntest du halt richtig Störerhaftung, also musstest halt so, als hättest du es selber gemacht, egal ob du es jetzt selber warst oder nicht quasi. Jetzt musst du nur diese Abmahngebühr von 100 Euro zahlen. Jetzt ist halt die Frage, wie man das auch rauskriegt, ob jemand das jetzt selber war oder nicht. Also eigentlich gibt es da ja gar keine Möglichkeit.
Nee.
Nö, gibt's nicht. Nee. Also, aber Man darf sein WLAN nicht offen lassen. Das ist die Bedingung dafür. Also du musst es zumindest mit einem Passwort schützen.
Das heißt, ich muss da irgendwie ein WEP davor machen. Das ist zwar genauso wirkungsvoll wie ohne, aber
ja, aber es schreckt zumindest irgendwie 13% der Leute ab.
Ja, man muss halt irgendwie in Aktion treten, um das Passwort dann zu knacken.
Ja. Das Spannende bei so Dingen ist natürlich immer, wer die Beweispflicht hat letztendlich. Weil du kannst halt immer sagen, oh, ich habe jetzt hier zwar alles 25 Passwörter da drauf, aber ich war es nicht, ich wurde bestimmt trotzdem gehackt. Dann ist halt immer die Frage,
also normal ist bei einem Zivilverfahren, was es ja dann ist, immer der klagt in der Beweispflicht.
Ja, genau.
Was so natürlich,
Nee, das ist nicht nur ein Zivilfall, so, das ist ja, allgemein gilt ja die Unschuldsvermutung oder etwa.
Ja, das ist ein bisschen was anderes. Ja,
also da musst du schon aufpassen, zwischen Strafverfahren und Zivilverfahren. Aber bei Zivilverfahren
also ist derjenige,
der was von dir will, muss beweisen, dass du es auch gemacht hast.
Das ist nicht so richtig schwarz und weiß. Also du kannst jetzt auch nicht sagen, du überfällst jetzt eine Bank und du wurdest irgendwie gefilmt und fotografiert und beobachtet und du kommst danach und sagst, das war bestimmt ein Doppelgänger. Das zieht halt nicht.
Ja, dann sprechen ja die Beweise für die Ankläger. Und dann können die das ja praktisch beweisen, dass man da irgendwie...
aber das kann doch bei so einem WLAN sprechen die Beweise auch dafür. Das kommt von deiner IP und es ist sogar vielleicht auch verschlüsselt, dein WLAN. Und es gibt Leute, du wohnst auch alleine in der Wohnung und dann sprechen ja die Beweise auch dafür. Und ob das jetzt gehackt wurde von bösen Nachbarn, wer beweist das jetzt? Müssen die Ankläger beweisen, dass du nicht gehackt wurdest? Das geht ja nicht. Du kannst aber genauso wenig beweisen, dass du gehackt wurdest.
Gutes Argument, ja.
Also dann ist halt echt. Eigentlich hat niemand ein Argument.
Ja, ich glaube, die Frage ist halt eher so nicht, bei wem liegt die Beweispflicht, sondern was lässt man als Beweise zu. So, ich meine, keine Ahnung. Ich habe jetzt irgendwie so ein WLAN. Ich habe zwei WLANs. Ich habe eins in meiner Wohnung. Ich habe eins, das hängt bei mir auf dem Balkon. Da hängen noch andere Leute mit dran. Wäre das jetzt irgendwie so, keine Ahnung, könnte ich jetzt sagen, da hängen andere Leute mit dran?
Wenn du den Zugang gegeben hast, dann bist du wahrscheinlich
auch mit schuld.
Also weiß ich nicht, aber so genau habe ich das Urteil jetzt auch nicht gelesen. Also das ist wieder so gefährliches Terrain.
Ja.
Das heißt, Frank, du kennst dich da...
Und so?
Ja genau, wie immer keine Rechtsberatung und pipapo, ihr wisst das alles, Disclaimer. Wir haben keine Ahnung, wir rätseln auch nur. Wenn ihr so einen Scheiß jetzt macht... Heißt das nicht, dass wir irgendwie damit recht haben? Whatever.
Genau.
Ja, also aber zumindest schon mal gut, dass man da nicht mehr für Milliarden irgendwie verklagt werden kann hier. Sondern nur ein bisschen, wenn man aufpasst, was man tut. Wo wir gerade bei Hacken waren, auch große Angriffe auf WordPress-Installationen finden zurzeit statt.
Ich glaube, das ist auch so ein Fall für Captain Obvious, oder?
Obvious.
ohne Witz. Also, ich meine, dass WordPress Sicherheitsprobleme hat, das ist schon seit Ewigkeiten bekannt. Also,
seitdem es WordPress gibt.
Ja, genau. Also, als ich angefangen
habe. Bei Design.
Als ich angefangen habe, irgendwie, keine Ahnung, vor 5 Jahren mal einen Blog zu führen, habe ich am Anfang auch WordPress benutzt und es hatte zu der Zeit schon massive Sicherheitsprobleme und ich musste dauernd Patches einspielen.
Oder ihr müsst mehr trinken. Sonst trinke ich hier alles alleine aus.
Mach mal. Ich dafür, dass mein Glas leer ist.
Ich glaube, das könnte amüsant werden.
Ja, hier, komm. Nimm mal ein Glas her, weil sonst... Gut. Ich habe schon das zweite Glas, ihr habt das erste ausgetrunken und habt dann einfach aufgehört.
Immerhin bekommt der Ingo jetzt so langsam mal eine gesunde Gesichtsfarbe.
Ist grün oder blau oder was?
Ich habe schon grünes Blut, was soll das eigentlich?
Grünes Blut? Von was denn?
Vulkanier?
Die haben grünes Blut.
Ja.
Okay. Ernsthaft?
Von rum hat keiner was gesagt. Okay, danke.
Ich fahre dich nach Hause.
Da fühle ich mich jetzt aber sicher.
Okay, wo waren wir? Verdammt. Ja. Hacking von WordPress.
Hacking von WordPress. Also wie gesagt, dass WordPress Sicherheitslücken hat, ist allgemein bekannt und dass die werden zwar dann immer mal wieder gestopft, aber dann taucht irgendwie was Neues auf und
haben die nicht irgendwie vor einiger Zeit so einen automatischen Update-Mechanismus eingeführt, um das zu bekämpfen?
Ja, aber du musst es trotzdem immer noch machen.
Also das macht es nicht von allein, sondern immer so.
Es ist ja kein Chrome oder so.
Stimmt.
Naja.
Aber er sagt dir dann, also ich habe das ja nie benutzt, aber du gehst dann hier auf in das Admin-Interface rein,
genau,
sagt
und sagst automatisch updaten.
Neue Version, dann sagst du Klick und dann rödel.
Musst
und
du deine FTP-Daten eingeben und dann macht er das alles automatisch.
Ach so, FTP-Daten?
Weil er das über FTP dann lädt und auspackt und dahin legt. Über
FTP lädt?
Er lädt es runter, legt es über FTP drauf, lädt das
aber und packt das da. Der kann doch in das Verzeichnis reinschreiben. Nee,
macht er aber so nicht. Er ist es doch selbst.
Ja, es macht
was
er aber so nicht.
Was meinst du mit FTP runterladen?
Er macht es über FTP, frag mich nicht.
Das heißt, er lädt es in ein temporäres Verzeichnis, loggt sich per FTP ein, obwohl er eigentlich auf der gleichen Maschine läuft.
Richtig.
Oh. Ja, ja.
Das macht gar keinen Sinn.
Also, ich kann dir noch erzählen.
Aber so ist es.
Ich benutze ja dieses Serendipity so als Blog-System und da klicke ich einen Link und der lädt es über HTTP runter, wenn es ein neues Update für irgendwelche Plugins gibt und dann lädt er die runter und packt die in die richtigen Verzeichnisse und dann geht's.
Das ist ja also auch Captain Obvious
eigentlich. Ja, davon wäre ich jetzt eigentlich ausgegangen.
So,
ja.
Einzige Einschränkung, was mir einfällt, was dagegen spricht, ist, damit benötigen die PHP-Skripte natürlich Schreibrecht auf sich selbst.
Ja.
Vielleicht auch nicht.
Wobei, ich könnte so eigentlich davon ausgehen, dass der User, mit dem die Skripte ausgeführt werden, derselbe ist, der sich da per FTP einloggt. Irgendwas?
Ja, gut, das ist auch ein guter Punkt, hast du recht.
Und ich glaube, die Schreibrechte müssten dann eigentlich dieselben sein. Daher sehe ich da jetzt auch nicht so den riesen Vorteil drin.
Okay, also eigentlich ist beides blöd.
Ja, der einzige Unterschied wäre, wenn man mit virtuellen FTP-Usern arbeitet. Nee, wobei, dann wäre es auch wieder dasselbe.
Naja, es kann ja schon sein, dass du dann, jetzt bist du bei, ich war nie bei irgendeinem komischen Massenhoster, aber jetzt hast du halt einen Account und dann mit dem Account hast du halt dann Schreibrechte mit FTP in dein Verzeichnis rein. Aber der Apache läuft vielleicht dann trotzdem mit einem anderen User. Der läuft dann halt mit irgendeinem www.run. Der ist ja vielleicht dann nicht dasselbe.
Ja, das kann sein.
Ich weiß auch nicht, wie die großen Hoster das machen. Also ich habe ständig Probleme zwischen FTP und www.data. Regelmäßig. Ja, also wenn man da nicht irgendwie alle paar Minuten ein Skript drüber jagt, was die Rechte wieder richtig setzt.
Ach so, machst du das.
Naja, ich habe noch keine Lösung gefunden, wie man es sonst machen würde.
Ich gehe halt eine Performance-Einbußen ein und habe...
Den Apache...
Nee, ich benutze kein Apache, ich benutze ein Lighty und ich habe da halt im Endeffekt meine PHP-Prozesse über CGI angebunden und die laufen dann als Extra-User.
Stimmt, es gibt auch diesen einen Apache, der das kann.
Das ist zwar dann nicht wirklich schnell.
Nö.
Also, aber es ist sicher und man hat keine Probleme mit Zugriffsrechten und also ich benutze halt so einen Mod-X-Cache, der dann noch relativ viel Leistung rausholt und dann geht es eigentlich mit der Geschwindigkeit.
Mod-X-Cache?
Ja, das ist so ein PHP-Caching-Plugin.
Okay. Kenne ich auch nicht.
Irgendwie Bytecode cached und so, ja.
Achso.
Kenne ich jetzt auch irgendwie nicht. Aber es gibt auch bei irgendeinem Apache nicht den Worker, sondern auch irgendeinen, der...
Nee, es gibt den du meinst, das ist der Prefork, der mit Prozessen arbeitet. Und dann gibt es noch den Worker, der mit Threads arbeitet, aber
ja,
der
aber
kann,
es gibt... ja, genau.
Genau.
Der kann halt keine User, aber der Preforker kann User? Nee. Es gibt einen Apache, der auch alles als User laufen lassen kann. Also jeder virtuelle Host oder so hat einen eigenen User oder sowas.
Ja, wie gesagt, das geht, aber das läuft dann auch wieder über FastCGI.
Kann sein.
Das stimmt.
Aber ich dachte eigentlich, da gibt's einen extra Apache, der so heißt.
Das Spannende in Apache ist ja auch immer, da macht man sich irgendwie 20 Jahre, naja, nicht ganz, 15 Jahre lang Gedanken über Security von Apache.
Ja.
Und da gibt es noch so ein paar ganz offensichtliche Dinge. Zum Beispiel läuft ja der Root-Prozess von Apache, der läuft ja immer als Root. Also nicht nur, weil er Root heißt, sondern der läuft ja als Root. Und nur die geforkten Prozesse laufen unter dem User, den du konfigurierst. Ja. Das heißt, ihr könnt ja mal probieren, dieser Apache kann zum Beispiel beim Logfiles schreiben, in jedes beliebige Verzeichnis auf seiner Festplatte Logfiles schreiben, auch wenn er eigentlich gar keine Rechte dazu haben sollte.
Ja, das Problem an der Geschichte ist, wenn man normalerweise auf einem Unix unterwegs ist, dann braucht man halt Root-Rechte, um einen Port unter 1024 zu öffnen. Ich glaube, das ist da das größte Problem dabei.
Stimmt, ja. Aber es ist halt wirklich auch noch mehr. Also zum Beispiel ein komplettes Logging.
Da könntest du dann SE Linux nehmen, was das erschlagen würde, App Armor. Oder du machst es halt in den Changeroot. Ich meine, es ist ja nicht so, dass es da keine Lösungen für geben würde.
Da gibt es bei Lighty übrigens eine Konfiguration, da kann ich sagen, mach Changeroot in dieses Verzeichnis und das macht er dann immer automatisch. Geht auch, wenn man das will.
Ja.
Ja, aber das ist jetzt irgendwie das Argument mit Apache ist unsicher, okay, aber man kann ja dann nochmal eine Mauer außenrum bauen.
Ja gut, aber das Problem ist, was Sven ja gerade gesagt hat, Port 80 ist halt privilegierter Port und
stimmt.
Kann nur Root machen.
Mhm.
Und wenn du nicht gerade die ganze Unix-Philosophie jetzt mal über den Haufen speisen willst, dann wird das wohl auch nichts werden.
Der Prozess könnte aber die Writes droppen, nachdem er das gemacht hat.
Das könnte der, glaube ich, machen, ja.
Das macht er nicht.
Okay, dann könnte man das nochmal vorschlagen. Es sei denn, gibt da noch irgendwelche Gründe, warum er das nicht tut. Wir sind ja jetzt auf archiv.radiotux.de, wo unsere ganzen Sendungen liegen, umgestiegen auf den Engine X seit letzter Woche. Haben wir den am Laufen?
Haben wir den live geschaltet?
Ich habe den live geschaltet, ja. Ich habe das jetzt einfach mal gemacht.
Wunderbar.
Und funktioniert soweit gut. Was aber einem Hörer heute aufgefallen ist, seitdem ging über den Apache HTML5 im Firefox nicht mehr.
War bei mir übrigens auch so. Also im Firefox konnte ich die HTML5 Sachen auf der Radiotux-Seite nicht abspielen, aber im Chrome schon.
Genau. Geht aber seit heute wieder. Das Problem war natürlich, dass die MIME-Types nicht gesetzt wurden. Der hat natürlich eine große MIME-Type-Liste, aber Audio Ogg steht halt nicht drin. Also ich muss.
Also das, okay.
Der hat es dann als Bin ausgeliefert.
Also er hat natürlich durchaus HTML5 gekonnt, aber halt das Video nicht.
Genau. Oder das Audio in dem Fall.
Ja, okay.
Beziehungsweise also der nicht Player hat es falsch interpretiert.
Ja, na gut. Ja.
Also muss ich den MIME-Type noch bekannt machen. Gibt da etc, Nginx, MIME-Type, such mich mal. Da kurz eingetragen, neu geladen, geht. Also das nur, falls auch mal jemand HTML5 Video oder Audio irgendwas gerade in Ogg benutzen will. Auch, ich glaube auch die anderen HTML5, also ein paar Audio-Video-Sachen stehen drin, aber auch nicht alle. Also die eventuell noch hinzufügen, wenn man Nginx benutzt.
Was sind sonst mit deiner Erfahrung? Ist es jetzt irgendwie unglaublich schnell alles oder sonst irgendwie toll?
Also wir haben da, vor ein paar Wochen sind wir da mal so mittags im Check gesessen und haben da irgendwie an dem Webserver rumkonfiguriert. Und ich habe mal zu spaßeshalber so auf beide Webserver mal ein paar Benchmarks losgelassen von meinem Webserver aus, also der auch mit irgendwie 100 Mbit angebunden ist. Und beim Apache hat man dann erst gesehen, so da geht so eine Latte von Prozessen auf, die fressen alle tierisch viel RAM, dann geht die Load tierisch hoch und das dauert ewig, bis die Prozesse return. Und beim Nginx wurde da einer nach dem anderen abgearbeitet und die Load hat sich eigentlich kaum bewegt.
Also der Nginx braucht jetzt gerade irgendwie 6, 7, also 8 Megabyte.
Der Nginx macht keine du nicht forken, richtig?
Genau.
Er forkt.
Er forkt nur, wenn er es wirklich bräuchte. Ich glaube, ich habe ihm drei Forks, dreimal forken kann er. Das und er kann aber pro Fork irgendwie so und so viel Requests gleichzeitig beantworten, dass das nicht...
Okay, dann ist dieser Benchmark aber bogus, weil ihr wisst ja, was Load ist.
Ja, ja.
Ja, das sind wartende Prozesse auf irgendwas. Und wenn es gar keine, wenn es nur einen Prozess gibt,
dann wartet. Ja, da ging aber auch die CPU-Leistung und die die RAM-Auslastung und so weiter tierisch hoch durch diese vielen Prozesse. Also man merkt es schon, dass die Maschine weniger unter Stress steht, wenn man jetzt irgendwie ein Nginx laufen hat. Ich meine, die Technik ist dahinter ja folgende. Nginx arbeitet mit so einer Event-Loop und der nimmt im Endeffekt erstmal asynchron alle Requests entgegen und arbeitet die dann Stück für Stück ab und returnt die dann wiederum asynchron. Und das kann man dann, das was du gemeint hast mit Forks, ist dann halt, wie viele Prozesse diese eingehenden Requests dann bearbeiten können. Und das sind halt im Idealfall so viele, wie man CPUs hat, damit man das halt auch betriebssystemseitig auf die ganzen CPUs verteilen kann. Und was halt der Apache macht, ist pro eingehendem User macht er entweder, wenn man jetzt irgendwie den Mod Worker benutzt, macht er einen Thread auf, oder halt im noch schlimmeren Fall, was eigentlich der Default-Fall ist, wenn man den Prefork benutzt, dann macht er da halt einen komplett neuen Prozess auf und klont dann halt auch noch den kompletten Adressraum von dem alten Prozess. Und das führt halt dazu, dass halt jede Menge Speicher ausgelastet wird und dass halt jede, wie du schon gesagt hast, dass jede Menge Prozesse warten müssen. Und dass das Betriebssystem halt viel damit mit der ganzen Verwaltung von diesen vielen Prozessen zu tun hat. Mhm. Und also das ist halt so dieses neue Modell, den ganzen der Webserver, die eigentlich richtig schnell sind, so wie jetzt irgendwie Light-T oder da gibt es auch noch irgendwie den Comanche, den habe ich letztens irgendwo gesehen. Und Nginx macht das genauso, die arbeiten halt alle asynchron und benutzen da eine Event-Loop, wo sie halt irgendwie so eine Warteschlange haben, wo sie die ganzen Requests drin speichern und dann erst abarbeiten, wenn sie dazu kommen.
Okay.
Also wir werden uns das auf jeden Fall noch weiter angucken. Wir haben trotzdem den Apache am Laufen noch Und zwar kann man Nginx dann so einstellen, dass er als Proxy quasi fungiert. Der Nginx ist ja besonders gut, wenn es um statische Dateien geht. Yep. Aber wenn ich jetzt PHP ansprechen will, oder müsste ich es auch über CGI, fast CGI machen oder sowas. Ja. Oder ich sag dem dann halt, wenn ein PHP-Skript kommt, leite das an den Apache weiter, der auf Port sowieso horcht.
Genau.
Also, und so ähnlich habe ich das gemacht für Perl-Skripte. Also wir haben ja die Array-Stats laufen, was ja Perl-Skripte sind. Und da habe ich einfach gesagt, pass auf, du Apache hörst jetzt auf, was weiß ich, 8888. Und dem Nginx, wenn irgendwas mit Perl, irgendwas mit .pl endet, dann leitet das einfach weiter und das funktioniert echt prima.
Genau.
Also war ganz einfach, das einzustellen. Ja, und
das Problem ist halt, dass diese ganzen Webserver halt im Endeffekt darauf ausgelegt sind, wirklich normale Webserver zu sein oder irgendwie zur Not noch irgendwie Proxy-Sachen zu machen, aber dass die halt keine Module haben, in ihrem eigenen Address-Space jetzt zum Beispiel sowas wie PHP ausführen zu können, wie das jetzt Dings macht, Apache.
Ja.
Und darum ist das natürlich, weil da halt weniger Overhead durch die ganze Kommunikation stattfindet, ist das im Apache natürlich um Längen schneller.
Genau, also wenn es um PHP-Skripte, um irgendwas Dynamisches in der Richtung geht, dann hat der Apache halt Vorteile, weil er das halt intern machen kann, während alle anderen das über CGI lösen müssen.
Genau.
Und ja, bei allen anderen, wenn es nur um statische Dateien geht, was ja unser Archiv einfach ist, sind statische Dateien. Es sind Audio, Video und ein paar PDFs. Dann lohnt es sich. Und wir machen jetzt mal den Langzeittest. Bisher sieht's gut aus. Und ja, man arbeitet sich so Stück für Stück rein. Also wie gesagt, jetzt auch so ein auch diesen Proxy aufzusetzen, also kurz irgendwas durchgelesen, gemacht. Genau. Also
das geht eigentlich dann echt schnell. Relativ schnell. Und ich denke, das ist auch ein sinnvoller Ansatz, dann halt einfach zu sagen, man setzt die Software ein, die für den Einsatzzweck gerade gut geeignet ist. Und ich denke, das wird halt auch so im jetzt Firmenumfeld wird es halt genauso gemacht. Da hat man im Endeffekt, wenn man jetzt irgendwie Java oder Groovy oder was auch immer Webanwendung fährt, da hat man da halt den Application Server und den schaltet man dann halt über einen Proxy hinter irgendwie einen Nginx oder einen Lighty oder so.
Ja.
Und damit kann halt jeder das machen, was er dann gerade am besten kann. Und ja, damit kann man dann halt irgendwie auch seine ganze Infrastruktur ein bisschen optimieren.
Ja, das zu unserem neuen Webserver Nginx. Wenn euch da irgendwas noch auffällt, was jetzt plötzlich nicht mehr gehen sollte, wie dieses kleine Problem, was wir da jetzt hatten, dann auf jeden Fall gleich Bescheid geben oder wenn irgendwas besonders toll tut. Ja, wir gucken dann noch, wie wir da demnächst Load Balancing ein bisschen mehr besser hinkriegen. Also der Server ist nur in Spitzenlast, wenn wir tatsächlich einen neuen Podcast raushauen. Sieht man auch schön in unseren Statistiken. Wir haben da ja Moonin. Da sieht man immer schön Peaks, wenn sobald ich auf Publish drücke, zack, springt da alles in die Höhe. Es ist sehr schön, das zu sehen. Bleiben wir bei Linux und Linux-Distributionen. Mandriva, die französische, französisch-brasilianische Kombo da, sucht einen Käufer. Ja, steckt schon seit längeren Zeiten irgendwie in Schwierigkeiten und ist jetzt irgendwie so der Fall, dass sie jemanden suchen, der sie kauft. Also es gab ja in vergangener Zeit immer auch ein paar negative Kommentare über die Geschäftsführung, dass die da seltsame Sachen gemacht haben, siehe letzter Linux-Tag, wo dann irgendwie lange angekündigt war, sie kommen und dann die Community ziemlich hängen gelassen wurde und da waren noch so ein paar andere Sachen und gedacht hatte, seltsame Geschichten, die diese so machen. Gleichzeitig haben sie es aber auch irgendwie nicht geschafft, da ein Geschäftsmodell hinzubasteln, mit dem sie viel Geld reinbekommen. Und deswegen führt man jetzt da irgendwelche Gespräche, dass Mandriva von wem auch immer gekauft wird. Frank, kannst du dazu noch irgendwas sagen? Willst du was sagen? Ist halt so.
Also ich kenne so ein paar Leute bei Mandriva und das sind alles total nette Jungs. Was sie irgendwie gar nicht so wirklich haben oder was sie nicht wirklich machen, ist, also die aktive Kommunikation mit der Community war immer echt schlecht. Also das mit dem Linux-Tag hat mich jetzt gar nicht so sehr gewundert. Das zeichnet sich auch bei anderen Aktionen aus. Die machen zwar tolle Sachen intern und haben auch einiges an Entwicklern ja auch eingestellt und tragen ja auch einiges zum Linux-Kernel bei und zu anderen Sachen. Also sie sind da wirklich eigentlich sehr aktiv, sehr gute Player, aber die sind irgendwie, die Kommunikation, das ist immer so ein bisschen schwierig.
Ja, vor allem wohl von der Geschäftsleitung, also was ich so gehört habe.
Ja.
Also ich denke mal, die Leute, die da arbeiten, waren nicht so das Problem, aber der Chef, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich und es ist auch nur Hörensagen, scheint da so ein bisschen komisch zu sein und deswegen auch viele von diesen Pannen mit zu verursachen.
Ja, ich weiß, dass sie in letzter Zeit versucht haben, sich, also wie verdienen die denn ihr Geld? Also da gibt es ja dieses Konzept mit diesem Club, also man konnte ja da Mitglied in diesem Mantriva Club werden. Mhm. Und dann hat man ja irgendwie nicht nur das normale Mantriva bekommen, sondern so eine spezielle Version, wo dann halt noch ein bisschen toller war. Genau weiß ich es nicht. Ich habe es nie benutzt. Aber also letztendlich haben sie versucht, also es ist ja Paid-Software eigentlich. Also man hat irgendwie dafür bezahlt, hat man die Firma supported, dann hat man die ein bisschen bessere Linux-Distribution bekommen. Und das hat wohl nicht wirklich funktioniert. Also das haben ja auch so ein paar Leute von Mantriva auch gesagt, dass es nicht wirklich funktioniert hat. In den letzten Jahren haben die versucht, viel in diesem Embedded Netbook-Bereich was zu machen. Also, keine Ahnung, mit was weiß ich, Asus zusammenzuarbeiten und dann machen die eben die speziell...
So wie Linpus oder sowas.
Ja, genau, die speziell angepasste Linux-Version, machen dann einen Support und bekommt da halt dann Geld von Asus in irgendeiner Form für die Leistung. Das hat wohl auch nicht so wirklich funktioniert. Also, da hat wohl Canonical mit Ubuntu den wesentlich besseren Job gemacht. Also, die sind ja sehr verbreiteter auf solchen Geräten als Mantriva. Deswegen sieht es da wohl gerade nicht so gut aus, was total schade ist, weil es eigentlich eine gute Firma ist. Und naja, ich drücke die Daumen, dass es die noch lange gibt.
Gucken wir mal, wer sie jetzt demnächst kauft.
Ja.
Auch SAP ist ja quasi ein großer Einkaufstour, vielleicht können wir noch.
Ja, es geht mit der Portokasse.
Also SAP hat irgendwie diese Sybase gekauft, die glaube ich auch Datenbankhersteller ja, und sowas.
Die waren glaube ich in dem Industriebereich relativ verbreitet, also Sybase war auch relativ bekannt so.
Ist auch eine der empfohlenen Datenbanken für SAP Backend. Und
dass Oracle nicht nutzen.
Ja, genau. Also Oracle ist ja so der
Lieblingsfeind.
Naja, genau. Also
Nummer 1 Feind.
Oracle verdient ja wohl offensichtlich so, dass immer noch ihr wesentliches Geld mit Datenbanken verdient Oracle, aber halt seit Jahren so halb erfolgreich eben versuchen, diese ganzen Standardsoftware, also keine Ahnung, ERP-Systeme und sowas halt versuchen reinzukommen und da auch schon, haben wir schon einige Prozente Marktanteile, aber SAP ist halt immer noch Platz 1. Und jetzt haben die sich halt auch eine eigene Datenbank jetzt ins Haus geholt.
Die hatten doch schon, wie hießen die?
SAP DB.
Nee, die hatten
und
eine Open-Source-Datenbank.
Ja, die SAP DB, danach umbenannt in MaxDB.
Genau, MaxDB hieß die, genau.
Genau, die hieß davor SAP DB.
Ah, okay, das wusste ich gar nicht.
Mhm. Okay. Und genau.
Hat es
nicht so gebracht.
Dann Mantriva steht zum Verkauf, Novell steht auch so ein bisschen zum Verkauf. So, was man gehört hat, da gab es ja auch einige Spekulationen. Gucken wir mal, wer da so demnächst noch von wem gekauft wird. Der Chat meint gerade, IBM hat auch noch viel Geld, was sie ausgeben müssen. Die müssen auch ihr Ruf in der Community mal wieder ein bisschen herstellen, vielleicht. Können die auch mal was Kleines kaufen. Dann die FSFE, habt ihr das gelesen? Ich habe es überhaupt gar nicht mitgekriegt. Irgendwie Open Office Extensions.
Das ist komplett an mir vorbeigegangen, keine Ahnung.
Frank, hast du da irgendwelche Ahnung von, die pflegen irgendwie eine Liste mit irgendwie so halbfreien oder ganz freien?
Ganz freien.
Ja, also aber vielleicht doch nicht oder so.
Es gibt über diesen Extensions, ich weiß aber gar nicht, wie beliebt die überhaupt sind. Benutzt jemand von euch irgendwie OpenOffice Extensions?
Nee.
Ich benutze gar kein OpenOffice momentan.
Ich benutze schon aber Extensions. Naja. Auf jeden Fall gibt es da wohl
irgendwie. Also ich weiß, dass welche installiert sind bei mir, aber das sind meistens so irgendwelche Sprachbücher.
Genau, das ist dabei und da poppt dann auch immer auf, wenn man das mal irgendwas updaten soll.
Ja, aber das war es dann schon an Extensions.
Ja. Und da von den Extensions gibt es natürlich einige, die sind halt unter unterschiedlichen Lizenzen. Da gibt es manche, die sind unter guten Lizenzen und unter schlechten Lizenzen und da hat wohl die FSF.
Hier steht FSFE, aber...
FSF, keine Ahnung.
FSF steht da nur.
FSF.
Ist ja egal.
Also ich habe jetzt halt eine Liste.
Die Free Software Foundation.
Ja, benutzt Extensions, das ist toll, aber bitte nur die offenen.
Mhm.
Ja, das ist auch irgendwie...
Ja gut, die Diskussion hatten wir auch schon immer.
Nicht so spannend für mich.
Okay, gibt da also diese Liste. Und ja, der OpenOffice hat da auch irgendwie eine Stellungnahme zu veröffentlicht. Könnt ihr euch ja mal selber durchlesen, wenn euch das interessiert. Dann, ich habe es noch gerade so reingeschrieben, weil es in der letzten Minute noch reinkam. Tim hat uns eine Mail geschrieben. Es gibt da so ein neues soziales Netzwerk. Das nennt sich Diaspora. Mhm. Weiß nicht, wenn ihr kurz...
Diaspora, spricht man das, glaube ich, aus.
Diaspora? Mhm. Ich kenne nur Diaspora, das ist diese... Okay. diese lassen wir es einfach hier. Ich wollte das gerade kopieren, den Link. Verdammt!
Ingo, ganz ruhig.
Ja.
Markier den Link mit Trick STRGK.
Es ist schon vorbei, der Link ist schon weg. Diaspora, ich kenne ich nur im Zusammenhang mit Juden. Das ist ja irgendwie diese Zerstreuung der Juden in der Welt, okay. Nennt man Diaspora.
Das wusste ich nicht.
Also so kenne ich das Wort und deswegen fand ich den Namen jetzt irgendwie seltsam.
Ja, aber ist doch irgendwie sinnvoll. Es geht um verteiltes Netzwerk.
Kann man sich drüber streiten, glaube ich.
Verteiltes Social Network.
Also es sei denn, ich täusche mich jetzt komplett, aber ich glaube, so war das. Ich finde auch gerade den Link da. Diaspora. Genau. Das sind irgendwie ein paar Informatikstudenten, die sich hingesetzt haben, das mit Facebook und so ist ja blöd. Und vor allem Facebook laufen ja auch gerade ein paar Leute wieder davon. Sinnvoll, das Ganze. Die wollen jedenfalls so ein Netzwerk machen, was ziemlich offen ist.
Genau. Also das ist einmal ist es Open Source, freie Software. Und dann ist es eben verteilt. Das ist so ein bisschen so eine ähnliche Idee, was wir bei OwnCloud auch auf der Roadmap haben und wo es auch ein anderes Projekt auch noch gibt, was sowas ähnliches macht. Das ist so ein bisschen, jeder hat so seinen eigenen Node des Social Networks und auf meinem Node sind so in erster Linie mal meine Daten, also sprich sowas wie meine Profilseite. Da gibt's dann so meine Fotos und meine Hobbys und was ich halt alles so hab. Und wenn ich dann einen Freund hinzufügen will zu meinem Social Network, dann kontaktiert eben mein Node mein Server, eben dann einen anderen Server und sagt hier, Friend Request, geht die Kommunikation da so Server zu Server hin und her. Und wenn ich dann irgendwie reintippe, was ich jetzt gerade wieder hier tolles zum Mittagessen hatte, was bei den ganzen Microblogging-Diensten ja irgendwie ganz wichtig ist, dann wird es eben
Status-Updates!
Genau. Mehr. Dann wird es eben auch entsprechend dann verteilt. Dann schickt der eine Server zum anderen dann, was jetzt irgendwie hier Ingo jetzt gerade zum Mittagessen gegessen hat.
Sehr schön, ja, ganz wichtig.
Das ist eigentlich so eine ganz coole Sache, weil es gibt halt keinen Zentralserver mehr wie bei Facebook. Jeder hat seine eigene Maschine, die Daten liegen da. Man hat die komplette Kontrolle darüber, wer wann was wie wo abrufen kann. Man kann es auch jederzeit ändern. Was es natürlich nicht löst, ist das Problem, natürlich selbstverständlich kann jemand anders meine Daten natürlich irgendwie zwischenspeichern und cachen und die trotzdem irgendwie weiterverkaufen. Das ist natürlich immer, wenn ich irgendwas publiziere, dann ist es ja Sinn davon,
dass es im Internet ist. Im Internet, ja.
Genau. Also das löst es nicht wirklich, aber natürlich gibt es keine zentrale Instanz. Was aber das Hauptproblem daran ist, wie ich finde, ist, es erfordert natürlich per Definition, dass ich meinen eigenen Server in irgendeiner Form habe.
Na gut, du kannst ja auch bei anderen Servern bestimmt. Also es muss ja nicht jeder seinen eigenen Server haben, oder?
Ich glaube, das ist schon mehr oder weniger so gedacht.
Also ich meine, ich habe jetzt also, kein Problem damit, aber so, ich meine, du kannst es sicher auch sagen, dann einen Server für deine Freunde aufsetzen.
Ja, ja, klar.
Oder es wird auch Zentralserver geben, die irgendwie...
Ja, da gibt es irgendeine Firma, die macht dann eben den Server für und dann kann man da hingehen, sich da anmelden.
Ja.
Nur dann ist ja nichts gewonnen. Dann liegen ja wieder alle Daten da. Und der eigentliche Vorteil ist natürlich, dass ich meine Daten bei mir habe. Das werden aber natürlich nur eine begrenzte Anzahl von Nerds, sage ich jetzt einfach mal, halt machen. Und meine Mutter halt nicht.
Ja, aber deine Mutter kannst du ja bei dir hosten dann.
Ja, okay. Deswegen war es ein blödes Beispiel. Aber der Standard-User jetzt vielleicht nicht.
Ich sag mal so, momentan, also ich glaube, wenn man das benutzerfreundlich genug gestaltet, würde in ferner Zukunft, nee, in naher Zukunft, nichts großartig dagegen sprechen, das auf seiner eigenen Maschine zu hosten. Ich meine, wenn man da irgendwie jetzt sagt, okay, man hat jetzt irgendwie das so...
Hat doch nicht jeder eine eigene Maschine.
Ein Computer. Ein eigener Computer. Sagen
wir
mal,
an der DSL-Leitung, der sowieso immer an.
Also ich spreche jetzt eher so von so Sachen wie, wenn wir dann mal IPv6 haben und da Adressen haben, die direkt erreichbar sind und die sich vielleicht auch nicht dauernd ändern.
Dann will ich deine Fotos anschauen und du bist aber gerade nicht online.
Dann kannst du die ja nicht anschauen oder deine Node hat sie gecached.
Aber guck mal, jeder hat so einen DSL-Router und die sind heutzutage auch schnell und groß genug. Also das ist, glaube ich, auch nicht mehr das Problem.
Aber wer von den Normal-Usern flasht denn irgendwelche
Software auf den Router? Das musst du doch heutzutage bestimmt dann nicht mehr flashen. Da hast du für die Fritzboxen und so, hast du da auch Approved-Apps demnächst.
Dann habe ich da einen Webserver auf meinem Router. Und
ja, hast du doch sowieso. Ist ja sowieso der Fall.
Das stimmt allerdings.
Ja, ich meine, so einen richtigen, wo dann halt wirklich hier, wo ich dann meine Urlaubsfotos irgendwie drauf spiele und dann...
Haben einige sogar drin. Also, ja, also und zumal das wird ja, die Dinger werden ja immer größer, immer schneller, immer ja, wisst ja, wie das läuft. Die haben jetzt schon zu wenig zu tun. Wer weiß, was die dann in nächster Zeit machen. Und die hängen sowieso die ganze Zeit im Internet.
Das stimmt allerdings.
Ist langweilig. Warten auf nicht antwortenden DNS-Server.
Oh, mein Laptop ist
ausgegangen. Das hast du kaputt gemacht.
Oh.
Na gut. Dann halt kein Internet mehr für mich. Vielleicht sollten wir auch nicht mehr so lange machen.
Das nennt man Internetsucht.
Genau, jetzt das
mein Internet. Akku ist leer, ich muss jetzt ganz schnell heim.
Naja, gut, ich habe ja jeden Stecker, ich könnte ja den Stecker reinstecken. Ich habe es bloß nicht getan. Warum auch immer ich das nicht getan habe. Dumm von mir. Das ist so, wenn man, ja.
Wenn man?
Ja.
Betrunken ist.
Das wollte ich gerade nicht sagen, aber. Recht hast du.
Wo waren wir? Gut, was haben wir denn noch hier an...
Wir haben noch ganz viele Themen. Ich habe, wir können jetzt Suchmaschinen ausprobieren. Hä? Ja, Suchmaschinen, neue Suchmaschinen.
Es gibt doch noch eine.
Nee, es gibt halt nicht nur eine, es gibt ganz viele. Es gibt noch zum Beispiel noch Yahoo, vielleicht schon mal was davon gehört.
Das ist Microsoft.
Genau, das ist Microsoft.
Ja.
Bing, bing, bing.
Da bing, da bing, da bing.
Ja, aber es gibt noch ganz viel mehr. Es gibt zum Beispiel eine neue, die heißt... Seemager.
Ich glaube, das wird deutsch ausgesprochen, steht für Semantic Germany, also deutsche Suche. Also ich kenne ja auch noch irgendwie sowas.
Wer da aussprechen oder eintippen kann, hat schon verloren.
Ja, genau.
Seemager.
Ja, Seemager.
Also, so what? Hat uns Linus vorbeigeschickt, finde ich übrigens einen ganz tollen Namen, Linus. So nenne ich mein Kind auch später mal, wenn es ein Sohn wird. Ja, das ist eine semantische Suchmaschine, was auch immer wieder dieses semantisch heißt. Und sie loggen mich. Schreiben ganz groß auf ihre Webseite. Schreiben sie ganz groß auf ihre Webseite. Wir speichern keine IP-Adressen und hinterlassen keine Cookies. Ihr könnt da also suchen. Ich suche jetzt mal kurz Radio Tux. Und wie man es so kennt, hat man so seine Suche. Und was ich ganz cool finde, ist, man hat auf der rechten Seite, ist das glaube ich, ja, rechte Seite auch noch Suchbegriffe, die dazu passen, oh, unter anderem mein Name, Chemnitz, Horaz, Ock, KDE, guck mal, wenn du nach Radetux suchst, suchst du automatisch nach KDE, komischerweise nicht nach Gnome, könnte an dir liegen.
Ja. Schluck.
Wer weiß. Lizenz, Podcast, Creative Commons, NC, warum sucht man nach NC? Was soll denn NC sein? NC. Ach so. Creative Commons by Non-Commercial. Oh Gott. Na gut. Ja, auch ja, so wie man es halt irgendwie so, ich meine, dieses Google-like ist überall. Also
was,
das findet
was
man.
Jetzt, was ist hier semantisch dran?
Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Ja, das habe ich auch noch
ich
nicht ganz.
Du müsstest doch jetzt eigentlich oben eintippen können, gib mir mal die Telefonnummer von Radio Tux. Wenn es so richtig semantisch wäre.
Ja, eigentlich schon.
Also klar, bei einem Suchbegriff kannst du jetzt auch noch nicht groß was Semantisches machen. Ja, aber auch da...
Nö.
Naja, ja...
Telefonie.
Telefone.
Internet.
Ich weiß nicht so richtig, was dabei semantisch sein soll. Ganz ehrlich, keine Ahnung. Also vielleicht meinen sie ja damit, dass man verwandte Sachen daneben hat irgendwie. Also immerhin, das ist schon mal ein Vorteil gegenüber Google... Man hat hier an der linken Seite, rechte Seite, semantische, verwandte Suchbegriffe. Sieht ganz gut aus. Ansonsten, ob das jetzt Google heißt oder nicht, die Sachen sehen irgendwie alle gleich aus.
Du kennst aber schon die neue Google-Suchseite, oder?
Ja, die sieht, das haben wir letzte Woche schon kurz gesagt,
seltsam.
Seltsam.
Die hat dasselbe Feature.
Echt?
Mhm.
Ja? Die hat dasselbe Feature?
Jo.
Radio, ach nee, das muss ich da eintippen. Radio Tux, die hat dasselbe Feature.
Klar.
Ich finde die neue, und? Und da mehr Optionen, oder wo muss man da hingehen? Na gut, da habe ich noch nie drauf geklickt. Warum sollte ich das auch tun? Neueste, letzte 24 Stunden. Ah, verwandte Suchbegriffe. Aha. OpenMoko.
Tja.
Radio Tux noch. Radio Tux Podcast. Radio Tux Gesellschaft, aber nicht so schön. Also da finde ich, dieses Semager liefert mir da sinnvollere Begriffe. Ganz ehrlich. Also mit den Begriffen kann ich jetzt nichts groß anfangen. Also außer Radiotux Podcast passt vielleicht noch, aber Radiotux noch.
Radiotux noch ist super.
Aber ihr kennt ja den 60% Anwendungsfall für Google. Kann das die andere Suchmaschine auch? Rechtschreibkorrektur?
Ach so, ja, klar.
wofür benutzt man sonst Google?
Ach so.
Man möchte seine Rechtschreibung korrigieren.
Ich benutze für Rechtschreibkorrektur aber leo.org.
Nee, ich das kann man natürlich auch benutzen.
Nee, macht er nicht.
Okay.
Stimmt, ich benutze echt, ja, stimmt. Ganz oft, man tippt irgendwas ein und guckt, meinten Sie?
Ganz genau.
Ja, meinten Sie Radiotux? Ja, genau, das meinte ich. Mhm. Radiotux. Ja, stimmt. Nee, das kann es nicht. Hast du recht. Aber zumindest eine interessante Suchmaschine, wer mal nicht Google verwenden will. Und in der Kategorie, wer mal nicht Google verwenden will, habe ich mir auch noch ein paar andere rausgesucht. Wo habe ich hier unser Dokument? Ich habe zum Beispiel noch ecosia.org. Und das ist so eine von den Suchmaschinen mit dem guten Gewissen, weil man kann nämlich mit jeder Suche Regenwald retten. Wie das Ganze funktioniert, ich habe keine Ahnung, aber man kann, immer wenn man sucht, schützt man 2 Quadratmeter Regenwald.
Das kann einem bestimmt die Marketingabteilung gut erklären, warum das so ist.
Tja, da gibt's ein Video zu, was ich mir noch nicht durchgeguckt habe.
Okay.
Es ist jedenfalls eine umweltfreundliche Suchmaschine und auf den Sponsored Links gehen dann irgendwie die, gehen irgendwie 2% an die Regenwaldrettung.
Cool.
Und ja, es sieht auch so ein bisschen aus, also die sehen irgendwie alle so aus, Suchschlitz eintippen und die Suchseiten, die Ergebnisse sehen dann alle so aus wie Google, also so wie so eine Suchmaschine halt aussieht irgendwie.
Nur mit mehr Grün.
Ja, ein bisschen mehr Grün, ein bisschen mehr schick und dann oben steht halt immer, wie viel Regenwald schon geschützt sind. Es gibt Plugins irgendwie für Firefox, dann sieht man auch immer, wie viel Regenwald gerade da mit der Suche geschützt wurde jetzt hier. Und,
ja, das ist doch Käse.
Hey, du hast dabei beim Suchen noch gleich ein gutes Gewissen.
Wenn ich noch ein paar Mal mehr suche, schütze ich dann noch mehr.
Ja,
und genau. Wie oft suchen macht dann einen Baum?
Das 2 Quadratmeter Regenwald hier, jede Suche. Wie hoch ist der?
Ja, also wie hoch muss man die aufeinander stapeln, dass da ein Baum rauskommt?
Ja, stimmt. Mindestens ein Baum. Ich weiß nicht, wie hoch sind solche Bäume?
Nee, wie hoch ist so eine Suchanfrage?
Ja, gut.
Aber
vielleicht sollten
cooler Ansatz.
Vielleicht sollten sie es in Kubikmetern angeben, dann könnte man es leichter ausrechnen. Weil ansonsten sind 2 Quadratmeter 2 Quadratmeter.
Und was passiert, wenn ich da jetzt ein Wegetskript drauf loslasse?
Solltest du nicht tun, weil das schadet nur allen. Okay. Also nicht das ganze Hacken, ich meine Stromverbrauchen, diese Server, die hier im Hintergrund sind, sowieso. Von daher, das ist auf jeden Fall ecosia.org. Also wer beim Suchen noch den Regenwald schützen will, tut das doch mal. Und ich finde es auch gut, wenn man so ein paar Alternativen hat, wenn man auch mal irgendwo sucht. Was nicht gleich Google ist.
Also was ich vor einer Weile mal ausprobiert hatte, war MetaGer 2.
MetaGer 2, das ist schon, ich kenne MetaGer.
MetaGer kenne ich.
Nee, MetaGer 2, das ist...
Das ist so immer diese High-End-Suchmaschine gewesen.
Lass mich raten, das ist die Version 2.
Ja, ja. Und vor allem ist das ein hübsch. MetaGer war ja ziemlich, ziemlich altbacken und ziemlich...
Ich meine, der Vorteil, du konntest da Suchabfragen gestalten, die echt Hammer waren.
Die haben hier ein cooles Feature, und zwar werden die Suchanfragen geprüft. Also die Links, die da rauskommen, werden nochmal kurz geprüft, ob die überhaupt noch existieren, und dann nur die existierenden Links angezeigt. Das heißt, man hat keine Dead Links mehr in der Suche.
Mhm. Und der sucht bei anderen Suchmaschinen.
Der sucht dann bei Google. Das steht auch drunter, von wem das dann kommt.
Von genau. Netlux, von Yahoo, von Bing.
Ja, der benutzt dann irgendwie alle. So.
Aber das Problem ist, er findet dann halt auch x-mal das Gleiche, oder? Ja, er findet dann hier die Wikipedia. Also wenn ich jetzt Radiotux eintippe, findet er mehrfach die Wikipedia. Da habe ich jetzt aber auch nichts von gewonnen, dann irgendwie.
Naja. Du wolltest eine Alternative haben. Ich habe nicht gesagt, dass sie besser als Google ist.
Nee, auf jeden Fall auch schön. Ich kannte MetaGer. Es war immer ein sehr, sehr komisches Interface. Man konnte da Sachen bauen, die man halt bei anderen nicht bauen konnte. Da konnte es richtig coole Suchabfragen irgendwie generieren. Aber ja, bei Google ist halt echt der Vorteil, es ist überall drin und es ist ganz leicht. Aber alle Suchmaschinen bieten auch irgendwie an, dass man mit einem Klick sie hier in die... Suchfeld da oben.
Open Search oder sowas, wie heißt das?
Open Search?
Ja, da gibt es so ein Protokoll.
Ah, okay.
Wie man sich da so aus dem Such-Plugin-Protokoll irgendwie.
Ah, ja. Kannte ich nicht, aber gut.
Also die Radio-Tux-Suche oben in Firefox ganz einfach reinbauen.
Dann sollten wir das mal tun. Dann gibt es noch mehr fürs grüne Gewissen. Forstel, us.forstel.org. Da schützt du bei jeder Suche tatsächlich jetzt auch wieder Regenwald. Und zwar diesmal 0,1, der dann wieder aufgeforstet wird sogar. Also ihr seht, wir sind heute besonders grün hier. Wieder eine Suchmaschine fürs grüne Gewissen. Ich habe keine Ahnung, was Yield pro Quadratzentimeter, was soll das sein? Also auch irgendwie eine Suchmaschine. Tja, grün. Die finden auf jeden Fall alle Radio Tux, das ist schon mal ganz gut. Und dann noch eine grüne Suchmaschine ist wie würdet ihr das aussprechen? Snout?
Snout. Das ist schon mal ein Problem, wenn man nicht weiß, wie man die Suche eintippt.
Ach komm, wenn du noch nie Google gelesen hättest, würdest du auch nicht wissen, wie man Google schreibt.
Genau, das war nämlich ein Schreibfehler. Eigentlich soll das Google heißen, also wie die Einheit.
Eigentlich ist es doch Google, oder?
Ja, nee, Google war das.
Ja, das Google. War eine 10 mit 10 hoch 10, oder?
Genau, das ist so irgend so ein Typ im Such-mich-mal-Mittelalter hat mal seinen Sohn gefragt, wie würdest du die Zahl so und so nennen? Und er hat gesagt, das ist ein Google.
Da gibt es aber einen Googleplex. Das ist nochmal irgendwie mal um Faktor viel. Weiß gar nicht mehr, das ist 10 hoch 10 okay. Hoch 10 oder 10 hoch 100 hoch 100 oder so.
Also es gibt auf jeden Fall dieses 10-Nut.
Snout. Snout vielleicht?
Was auch immer. Packen wir in die Shownotes. Ist auch grün und die Websuche ist komplett CO2-neutral.
Interessant.
Ja. So viel zu alternativen Suchmaschinen. Ihr könnt uns, wenn ihr noch mehr habt, natürlich auch welche schicken. Auf jeden Fall haben wir euch jetzt mal welche vorgestellt. Also vor allem dieses Semager, Ecosica, MetaGer. Es gibt viele Möglichkeiten, nicht Google an der Stelle zu benutzen. Ich würde ja jetzt eigentlich Musik spielen, aber wir haben keine. Deswegen könnt ihr euch mal kurz über Nokia und wer dagegen wen klagt und wieso und weshalb überhaupt. Ich gehe dann auch mal ganz kurz raus.
Patentfu.
Patentfu, ja, genau. Also wer klagt da jetzt eigentlich gegen wen und warum?
Die klagen alle gegeneinander, alle.
Ja, können wir dieses komplette Patentsystem nicht einfach abschaffen? Das würde uns so viel Arbeit sparen.
Das ist wieder dasselbe Prinzip, irgendwie man nimmt irgendwie einen Haufen Leute, wirft in den Sack und man trifft immer den Richtigen so. Aber ja.
Ich glaube, das ist, also ich habe jetzt noch nicht so viele Patent-Fälle verfolgt, aber das... Alle, die ich kenne, war das immer so, dass es immer so eine Gegenklage dann gab.
Ja, die machen auch nichts anderes. Die klagen dann und dann klagen die Angeklagten wieder gegen und dann fließt ein bisschen Geld hin und her und dann war's das.
Genau.
Und also genau,
finde ich, ist es gar nicht so sehr verwunderlich.
Also genau haben wir jetzt wieder den Fall. Wir hatten vor einer Weile irgendwie Nokia verklagt. Apple hat dann wiederum gegen Nokia geklagt und jetzt ist Nokia mal wieder dran zu klagen und ich weiß nicht, ob die das jetzt nur so machen, weil sie sich da irgendwie verpflichtet fühlen zu klagen oder ich weiß es nicht. Ich meine,
das ist halt irgendwie hier rechtlich
oder ob sie ihre oder ob sie Angst haben, dass ihre Rechtsabteilung zu unterbeschäftigt ist oder ich weiß es nicht so genau.
Keine Ahnung, aber die müssen gegenklagen, das machen ja irgendwie alle. Das scheint irgendwie part of the game zu sein.
Ja, ich meine, das ist wir hatten es jetzt vor ein paar Sendungen, dass irgendwie Apple HTC wegen dem Nexus One und anderen Android-Geräten verklagt hat. Jetzt geht HTC wiederum gegen Apple vor und sagt, nee, also zum einen, eure Anklage ist nichtig, aber wir gehen jetzt mit unseren Patenten gegen euch vor. Und ich weiß nicht, das ist im Kalten Krieg.
Das ist so. Irgendwie albern, genau. Ja. Und letztendlich kann es einem ja egal sein, die verklagen sich halt alle gegenseitig und die Anwälte sind freundlich, verdienen viel Geld. Aber was eben das Ärgerliche ist, dass du halt in dem ganzen Spiel nur mitspielen kannst, wenn du halt selber auch Patente hast Sprich, die großen Players, die können sich da verklagen, ist auch alles ganz lustig, und da passiert auch alles nicht so viel, weil im Endeffekt einigen sie dann doch wieder auf irgendeinen Kompromiss in der Mitte. Ja. Aber das Blöde ist halt, wenn du als kleine Firma, als Newcomer, also angenommen, es würde jetzt irgendjemand, keine Ahnung, es gibt irgendeine kleine Firma irgendwo, die entwickelt hier das tollste Handy der Welt. Und ja. Die haben halt irgendwie 10, 20 Mitarbeiter und echt gute Ideen, die wollen das jetzt auf den Markt bringen. Es ist nicht möglich. Keine Chance. Ja. Also das geht nicht, ohne irgendwie Patente von anderen zu verletzen. Und wenn die dann verklagt werden, sind die halt in einem Tag platt. Mhm. Und da rennen dann irgendwie 1000 Anwälte los. Und dann hast du einfach mal kurz eine Rechnung von irgendwas und dann ist die Firma einfach in kürzester
Zeit ausgeschaltet. Dann warst du es einfach mal mit dem tollsten Handy
der Welt. Dann warst du es mit dem tollsten Handy der Welt. Das ist eigentlich der ärgerlichen Dinge an dem ganzen
Thema. Es gibt noch ein weiteres Problem, und zwar es gibt diejenigen Firmen, die Patente sammeln, aber selbst keine Produkte haben. Die sogenannten Patentrolle, die dann irgendwie losgehen und irgendwelche anderen Firmen verklagen, weil sie denken, sie haben jetzt ein paar Patente. Und da können die Firmen dann nicht gegenklagen, weil diejenigen, die da irgendwie jetzt meinen, sie müssen Patentroll spielen, die haben gar keine eigenen Produkte, gegen die man vorgehen kann. Das ist dann halt auch wieder so ein großes Problem.
Stimmt. Deswegen Softwarepatente evil.
Genau.
Ja. Fördert keine Innovation, sondern stoppt sie nur.
Genau so ist es.
Und ihr habt auch kurz erzählt, dass HTC jetzt gegen Apple klagt, wo Apple gerade gegen HTC geklagt hat. Das ist doch auch nur, um sich irgendwie gegeneinander zu verteidigen.
Ja.
Das ist doch nur Charadespiel hier irgendwie.
Genau.
Ja. Okay. Bleibt nur zu hoffen, dass sie diese ganzen komischen Softwarepatente mal abschaffen und man einfach nur durch Innovationen voran.
Huch.
Wer war das?
Ich war's.
Du warst es. Also, dein Akku geht auch bald alle?
Ja, mein Akku, der ist jetzt gerade unter 5% gefallen.
Oh, das heißt, wir müssen echt bald Schluss machen.
Und der Annahme, dass ich jetzt nicht ohne mein Notebook senden könnte, aber ja.
Dann könnten wir ja, sollen wir kurz noch die Picks machen oder wollen wir über Docs with Wave noch kurz reden? Das heben wir, schieben wir auch schon von A nach B immer.
Wir haben es jetzt mal eine Weile getestet. Wir können mal kurz.
Also mir ist es eigentlich Bums, außer dass halt Wave, haben wir ja schon
öfter gesagt. In welcher Zeitzone sind wir gerade? Haben schon 22 Uhr.
Irgendwo nach 22 Uhr.
Genau.
Keine Ahnung, wir sind immer in Moskau auf jeden Fall.
Genau.
Weil denen ist es sowieso egal. Und ja, also gut, Wave hat halt kein Sicherheitskonzept, kein Konzept irgendwie Benutzer auszusperren oder ihnen zu sagen, du darfst jetzt aber lesen, aber nicht schreiben. Das geht halt bei diesem Google Docs jetzt besser, aber es ist immer noch Google und das stört mich. Warum? Aber es führt, naja, weil die Daten halt immer bei Google liegen.
Warum? Das sind öffentliche Daten. Warum soll die nicht, also da verstehe ich jetzt echt keine deine Kritik nicht, warum die jetzt nicht bei Google liegen sollen, weil die sind öffentlich zugänglich. Also das einzige Problem, was ich da dran sehe, ist, dass wenn Google mal wieder irgendwie ein Update in Docs einspielt und die Server sind nicht erreichbar. Das ist ein Problem, aber...
Na gut, aber das Problem hättest du auch, wenn du selber das machst. Also wenn du selber einen Dienst betreibst, dann musst du auch mal Updates fahren.
Dann machst du ihn halt selber kaputt.
Ja, nee, aber dann musst du auch Updates
fahren. Ja klar, aber ist halt nicht erreichbar. Weißt du, das sind so oder so öffentliche Daten, die wir ja so vielen Leuten wie möglich zugänglich machen wollen. Und da sehe ich jetzt eigentlich kein Problem, wenn die bei Google liegen. Also es ist jetzt ja nichts, wo man irgendwie sich besonders Gedanken machen muss, wenn das jetzt irgendjemand in die Finger kriegt, weil das sind ja eh öffentliche Daten.
Und so. Na, aber Google weiß, wann wer drauf zugreift, von welcher IP und so. Und das wüssten sie bei, wenn das mal eigener Server ist, nicht.
Das ist richtig. Das sehe ich jetzt allerdings so spontan kein Problem
drin. Du vielleicht nicht.
Also gerade bei der Sendungsgeschichte, ja, gut. Kann man sich drüber streiten. Ich sehe jetzt da kein großes Problem drin. Also da gibt es andere Sachen, die jetzt irgendwie kritischer sind.
Geschmackssache. Ansonsten fühlt es sich natürlich an wie so eine normale Textverarbeitung. Irgendwie man ganz öffentlich machen. Man kann andere Leute einladen. Auch ohne Google-Account.
Und das finde ich wichtig.
Ist das ja schon ganz, ganz nett, was das so funktioniert irgendwie. Aber ja, im Endeffekt ist es mir egal. Hauptsache, wir können irgendwie zusammen gemeinsam an Dokumenten arbeiten und da gibt es ja
ich einige Sachen.
Ich warte ja immer noch auf OwnCloud, dass OwnCloud unsere ganzen Probleme löst.
Morgen.
Ah, morgen.
Morgen?
Oder übermorgen.
Du wolltest uns doch auch eigentlich mal in der OwnCloud basteln, dass wir die mal benutzen können.
Ja, aber ich würde vorschlagen, wir warten auf die 1.0.
Die wird wann
die
sein?
Die wird, naja, die ursprüngliche Planung war jetzt.
Heute?
Ja, oder demnächst, oder jetzt halt. Und realistisch ist es aber eher später.
Ah, also, okay. So genau gleich, so wollten wir es jetzt noch nicht wissen.
Genau, verstehe.
Nee, aber jetzt im Ernst, also weiß ich nicht, 2 Wochen oder sowas. Also wir sind echt nah dran und wir machen riesen Fortschritte. Wir haben so ein paar total verrückte Hacker, die irgendwie, glaube ich, Tag und Nacht daran arbeiten, habe ich so das Gefühl. Und da geht's richtig gut voran. Und ich habe jetzt hier mit meinem, mit Google Summer of Code machen wir ja auch mit. Ich habe jetzt hier mit dem Studenten, den wir da haben, mit gestern ein bisschen gesprochen. Und der plant auch ganz spannende Dinge und da geht's richtig voran. Ich habe auch einen Vortrag zu dem Thema auf der Academy, auf der KDE-Konferenz in Finnland dieses Jahr, wo ich vielleicht auch noch aufrufen kann bei der Gelegenheit. Jeder, der sich irgendwie für Desktop und Linux interessiert, ist willkommen. Spannende Konferenz, unglaublich viele Vorträge, hunderte von Leute, nicht nur KDE-Leute, sondern von allen möglichen Projekten. Und es ist wirklich jeder willkommen und eingeladen zu kommen. Also man muss jetzt nicht irgendwie KDE-Hacker sein, um da irgendwie kommen zu können. Sondern wirklich jeder, der Lust hat, einfach mal dazukommen, mitdiskutieren, die Vorträge anhören, socializen, Bier trinken, sofern es nicht so teuer ist in Finnland. wird, glaube ich, eine ganz gute Konferenz und kommt einfach vorbei.
Yay. Yay. Die Academy, aber die ist dieses Jahr nicht zusammen oder nächstes? Nee, was?
Nein, nein, dieses also Jahr oder nächstes dieses Jahr? Dieses Jahr ist es getrennt wieder.
Das mit heißt, der GUADEC.
Der GUADEC wird in Brüssel, glaube ich, stattfinden.
Lass mich raten, das ist die GNOME-Konferenz.
Richtig.
Die
GNOME User and Developer Conference.
Richtig, genau. Und die Academy ist die KDE-Konferenz, die ist in Tampere in Finnland dieses Jahr. Nächstes Jahr wird es aber wieder zusammen stattfinden.
Ist da schon eine Planung?
Wir sind gerade, ja, aber das ist noch nicht offiziell.
Okay, aber also man muss sich aber nicht mehr bewerben für.
Doch, also man kann noch, aber wir haben jetzt eigentlich schon so ein richtig guten Kandidaten, richtig heiße, heißen Kandidaten. Und der ist auch, kann ich so weit verraten, wahrscheinlich auch gar nicht so arg weit weg hier von den meisten Hörern hier.
Ah, und, das ist gut hier.
Ja, hier genau, im Studio. Da hinten im Hof. Hm? Nein, also das wird eine echt tolle Sache wieder, weil das werden dann wahrscheinlich wieder irgendwie, keine Ahnung, 1000 Entwickler werden und in der Größenordnung weltweit, die von überall zusammenkommen, in allen wichtigen Desktop-Linux-Open-Source-Projekten mitarbeiten und das wird, glaube ich, ganz spannend. Aber erst nächstes Jahr, dieses Jahr auf die Academy kommen oder zur GUADEC.
Genau, da können wir gleich auch nochmal sagen, hier Sonntag in der Woche, am 23.05. offene Tür im Scheck auf Veranstaltungen hier.
Haben wir letzte Woche schon gesagt.
Ja, natürlich. Müssen wir wiederholen. Das ist ja noch nicht.
Ist ja noch nicht. Aber bald.
Wenn wir es gerade von Veranstaltungen hatten.
Ja, wenn wir es gerade von Veranstaltungen haben, es sind in nächster Zeit einige. Mhm. Also die Sick End ist übernächstes Wochenende. Also Termin habe ich jetzt gerade nicht im Kopf genau. Da könnt ihr auf jeden Fall hingehen. Dann ist auch in der Woche danach in Berlin die DroidCon.
In absehbarer Zeit ist auch hier in Stuttgart das Droid Camp hier in der HDM
irgendwann. Ah, ja. Ist wieder an der HDM? Mhm. Ah, okay. Auch schön, können wir auch noch vielleicht nochmal verlinken. Wenn da noch ist ein Camp, also so Barcamp-artig, also genau. Einfach vorbeikommen und
ich meine, irgendwas mit 19. Juni im Kopf zu haben.
Oh Gott, das ist ja noch ewig hin.
Ja,
dann ist noch ein
Linux-Tag davor. Wie gesagt, da haben wir noch ein bisschen Zeit da. Irgendwie das mal noch, offiziell anzukündigen.
Können wir noch ein paar Mal drauf hinweisen. Dann würde ich sagen, ihr habt noch irgendeine Veranstaltung, auf die ihr stolz seid?
Der Linux-Tag natürlich.
Irgendwie. Ja, der Linux-Tag, da haben wir auch einen schönen Trailer dazu.
4 Tage lang wird eines der wichtigsten Open-Source-Ereignisse der Welt und du kannst nicht dabei sein.
Ihr schafft es nicht nach Berlin? Kein Problem, Radio Tux sendet für euch live vom Linux-Tag 2010. Jede Menge Interviews, Vorträge und natürlich viel, viel freie Musik.
Und die Aufzeichnungen gibt es selbstverständlich als Podcast.
9. bis 12. Juni, Radio Tux live vom Linux-Tag auf dem Messegelände Berlin.
Alle Infos wie immer auf radiotux.de.
Ja, das war unser Trailer zum Linux-Tag 2010. Wir sind natürlich auch wieder vor Ort. Und wenn ihr nicht kommen könnt, wie ihr gerade gehört habt, dann kommt auf jeden Fall zu uns in den Chat. Und Frank, du bist, glaube ich, da?
Ich bin da.
Du bist da. Sven ist, glaube ich, nicht da.
Nee.
Und du könntest noch mitkommen.
Ich weiß nicht, du weißt doch, ich find Messen irgendwie komisch.
Nein, das ist ein Klassentreffen eigentlich.
Ein Klassentreffen.
Also okay. Linux-Tag ist erstens Klassentreffen und zweitens immer noch mehr Konferenz als Messe.
Gut, dann ist mehr Konferenz als Messe. Ich war nur einmal auf dem Linux-Tag, als ich noch in Karlsruhe gearbeitet habe, als der noch in Karlsruhe war. Aber sonst war ich eigentlich noch nie auf dem Linux-Tag.
Das also muss man ändern. Ist auf jeden Fall empfehlenswert, da noch vorbeizukommen. Ich finde immer blöd, dass das so wenig am Wochenende ist.
Oh! Genau, bewerft euch mit Schokolade.
Wir haben getrunken. Wir haben so viel getrunken, wenn du uns hier Bonbons in die Gegend schmeißt. Meinst du, die fangen wir noch? Bei dem Alkohollevel, das kannst du wohl X. völlig knicken. Also ich bin da nicht mehr aufnahmefähig hier. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte sagen, ja, Linux-Tag kommt auf jeden Fall vorbei und wird immer wieder, wie immer, eine tolle Veranstaltung. Wir sind auf jeden Fall riesengroß beschäftigt. Wir werden 2 Streams haben und wieder viel für euch berichten, viele Interviews führen und sind da gerade in der Planung und kaufen da demnächst auch die große Technik. Dazu hatten wir auch den Spendenaufruf. Es hat jemand gestern, ich glaube Ulrich hieß er, den haben jetzt dummerweise nicht mehr genau im Kopf, aber der hat 200 Euro gespendet.
Ach, das war der für Premium-Content gespendet hat.
Also da nochmal vielen, vielen Dank dafür.
Auf jeden Fall.
Also da war ich echt baff.
Super.
Als ich das gestern gesehen habe. Jetzt bin ich voll happy und es wird auf jeden Fall was. Wir haben jetzt noch 200 Euro bei diesem Spendending, also wir hatten ja 1.000 Euro als quasi Aktions, die wir gerne einsammeln würden, und da sind jetzt 800 Euro, fast 800 Euro zusammengekommen. Also wer jetzt noch die letzten 200 Euro spenden will, also muss ja nicht auf einem Haufen sein, ihr könnt euch alle absprechen und die irgendwie verteilt auch in 2, 3, 4, 5 Euro Schritten spenden. Das wäre auch ganz klasse. Die Technik, wir sind gerade dabei, die zusammenzustellen. Die letzte Rechnung, die ich gesehen habe, war bei knapp 2.000 Euro.
Yippie-Yo,
aber wir haben jetzt schon nochmal die Hälfte über den Haufen geschmissen. Wird aber trotzdem in dem Bereich auf jeden Fall sein. Hoffe ich mal, dass wir das demnächst alles kaufen und dann, ja, demnächst von Svens Küche senden können.
Genau, aus meiner Küche. Weißt du, wie groß meine Küche ist?
Nein, aber wahrscheinlich nicht groß. Wie so eine Studenten-WG-Küche, Studentenbude-Küche halt groß ist.
Ich habe schon Leute sagen hören, dass mein Balkon größer ist als meine Küche. Ja, dann haben sie nicht so ganz unrecht. Dann senden wir von meinem Balkon.
Genau, dann senden wir von Svens Balkon.
Ist da ein Grill?
Den könnte man da mounten.
Das könnte man da mounten.
Oh Mann.
Nerds. In den Rantux Grill verlangen die im Chat auch regelmäßig. Ich weiß nicht, wir sollten tatsächlich.
Also wir waren gerade erst gestern im Scheck grillen. Also wenn ihr grillen wollt, dann kommt doch irgendwie mal.
Aber die Leute sind ja aus der kompletten Bundesrepublik, die irgendwo zusammenzukriegen.
Und auch außerhalb.
Und natürlich auch außerhalb, werte Schweizer, ich habe auch definitiv Leute aus Afrika und aus St. Petersburg hat letztens mir jemand geschrieben und hat uns ja auch diesen Ock und jetzt seit kurzem auch den ohne Musikstream gebastelt, also hat ein kleines PHP-Skript geschrieben. Was habe ich gesagt?
Stream.
Siehst du? Gut, dass wenigstens nur einer hier aufpasst. Genau, also den Feed gebastelt und deswegen könnt ihr jetzt auch, wenn ihr auf Blog Radio Tux geht und Podcasts klickt, auch den ohne Musik Feed abonnieren oder den Ock Feed abonnieren. Also danke nochmal dafür und dann würde ich sagen, wir kommen zu den Picks und den Vorstellungen diese Woche. Sven, was hast du denn
ich
auf dem Herzen?
Ich habe wieder was für die Kommandozeile.
Juhu.
Ihr kennt bestimmt alle Top.
Nein, erklär, was ist Top?
Top ist so ein,
oder Top?
Top ist so ein Befehl, den kann man eintippen und abschicken und das ist dann so ein System-Monitor, sowas. Bitte steinigt mich jetzt nicht, aber sowas wie der Task-Manager für Windows so in der Art. Ja, genau, ihr dürft mich jetzt auslachen.
Kann ich dann explorer.exe damit killen?
Ja, nee, die gibt's ja unter Linux nicht. Aber wenn es es geben würde, könnte man die damit
Aber die Nautilus-Echse oder die, wie heißen die? Tomboy-Echse.
Was ist denn Tomboy?
Tomboy ist Tomboy. Das Mono, in Mono geschriebene Tasks.
Post-it-Programm.
Post-it-Programm. Was genau. Wirklich auf .exe endet.
Genau, weil es nämlich ein Mono-Programm ist und irgendwie Microsoft diese komische Spezifikation hier reingeschrieben hat, dass Dateien DLL und .exe heißen müssen.
Gut, aber das ist dann wahrscheinlich auch nichts anderes als irgendwie eine JAR oder so. Also das
heißt halt so. Ja, schon, aber...
Aber es heißt
ist,
ja,
es
heißt
nicht, ist es nicht scheiße.
Ich will keine
.exe starten.
Es fühlt sich falsch an.
Richtig.
Ja, jedenfalls zurück zu Top. Top ist halt so... relativ sporadisch und man kann damit halt irgendwie so Prozesse anzeigen lassen. Aber mir hat da immer so ein bisschen das gewisse Etwas und die Benutzerfreundlichkeit gefehlt. Lass
mich fragen, du pickst HTOP oder sowas?
Genau, steht drin.
Habe ich noch gar nicht gesehen.
HTOP oder HTOP, je nachdem, wie man es aussprechen will. Das ist so eine Top-Alternative. Die ist schön, die ist einfach zu bedienen, die lässt sich auch dazu noch ziemlich cool konfigurieren. Die kann zum Beispiel auch so Prozesse in so einer Baumstruktur anzeigen, um zu sehen, welcher Prozess jetzt von welchem gestartet wurde, zum Beispiel. Die ist auch schön farbig und bietet irgendwie diverse Möglichkeiten, Prozesse zu sortieren und die dann gegebenenfalls zu beenden oder was auch immer man damit machen will. Ist ziemlich komfortabel zu benutzen und das ist bei mir so mein Standard-Dings. Also ich habe sogar ein Alias von Top auf Hardtop und funktioniert auf allen meinen Rechnern, die ich habe, wunderbar. Und ja,
okay.
Klare Empfehlung. Also wenn man irgendwie mal so Prozessmanagement in der Kommandozeile machen will und jetzt nicht irgendwie auf PS und Kill und so auf dem Level arbeiten will, dann kann man da irgendwie Hardtop benutzen und ist damit glücklich und das ist echt gut zu benutzen.
Cool.
Jo.
Ja.
Weiter geht's.
Frank?
Ja,
Was hast du uns mitgebracht?
Ich hab was mitgebracht. Nee, hab ich gar nicht. Weil
hast du einen Koffer dabei?
Und liegt, hast muss ich nicht mitbringen, weil das liegt im Web.
Langweilig.
Ja. Und zwar ist es so für Leute, die ab und zu irgendwas im Web machen, irgendeine Seite programmieren.
Die ab und zu was im Web machen.
Das ist das definiert immer machen.
Okay, umformulieren.
Alle unsere Hörer.
Das Web machen.
Das Web machen.
Also sprich eine HTML-Seite oder eine Web-Applikation.
Die was ins...
Produzieren.
Achso. Weil, nee, Kunden. Was ins Web stellen wäre ja wiederum, andere, ja okay, die Webseiten generieren.
Die Webseiten generieren, entweder so richtig mit HTML selbst oder mit irgendeinem Toolkit oder mit weiß der Geier was. So, und jetzt ist es ja natürlich so, dass wir natürlich hier alle Linux benutzen und das macht uns ja hier zu einer totalen Randgruppe, weil ja irgendwie wie viel Prozent irgendwie Internet Explorer benutzen?
Unter 50 sind es mittlerweile.
Nein, nur in Deutschland. Ich glaube, weltweit hat der Internet Explorer immer noch 60? So einen Marktanteil von 60%.
Er ist irgendwie unter 60 gesunken jetzt in Amerika.
Auf 49. Also in Deutschland ist auf jeden Fall der Firefox Top-Browser.
Ja. Naja, auf jeden Fall ist... wie sieht ein H-Top hier aus?
Ist cool, oder?
Boah, ich habe jetzt gerade mal emerged hier und ich bin ja blind. Das ist ja hier...
Ich installiere es auch gerade.
Naja, egal. Ich erzähle mal kurz weiter. Ja. Also auf jeden Fall ist ja das Problem, wir benutzen hier alle unser tolles Linux und coden hier lustig, aber es ist ja irgendwie, wenn es so ein bisschen professionell sein soll, was man so macht, wäre es ja schon auch nett, dass es auch andere Leute auch anschauen können, was man da so macht. Man sollte eigentlich auch so eine Seite auch öfters mal testen mit dem Internet Explorer. Wäre ja schon irgendwie ganz nett, dass es dann halt auch tut. Und auch
wenn man darauf Wert legt, ja.
Ja, also sollte man ja fast, weil irgendwie sind es ja schon ein paar User, die es benutzen. Die können jetzt sagen, die sind ja alle doof, es sind sie ja vielleicht auch, aber sie gibt es halt.
Also die existieren. Aber auf der Radio Tux-Seite ist es echt so, die Leute, die den Internet Explorer unter 8 benutzen, sind doof und sehen absolut nichts außer Müll.
Okay, ja, gut, das kommt aber du weißt das.
Also ja, es gibt ja auch diesen Begriff der potenziellen Zielgruppe. Und da kommt es halt auch wieder drauf an, ich denke auf Radio Tux oder auch persönlich auf meiner privaten Webseite ist mir das relativ egal, ob der Internet Explorer da jetzt irgendwie ein Posting falsch rendert oder so. Das ist mir dann relativ egal. Wenn ich das jetzt allerdings für irgendjemanden im Auftrag mache, der so viel wie möglich Leuten die Webseite korrekt also zur Verfügung stellen will, dann ist das halt wieder ein anderes Thema.
Genau.
Gut, aber jetzt
dein Pick. Also jetzt zum Punkt, jetzt habe ich hier die Herleitung, also die dramaturgische Herleitung, die Spannungskurve ist echt schon so dermaßen hier gespannt. Ihr könnt es kaum erwarten, was ist gleich der Tipp.
Worum geht es denn jetzt?
Es geht um eine tolle Seite, die heißt ipinfo.info/netrenderer.
What?
Also nochmal, Wiederholung,
ipinfo.info/netrenderer. So. Okay. Wir packen sie in die Shownotes.
Richtig, genau, da kann man drauf gehen, da tippt man irgendeine beliebige URL an und dann wählt man irgendeine beliebige Internet Explorer Version aus und klickt auf Go und bekommt man einen Screenshot, wie diese Seite mit dieser Internet Explorer Version aussieht.
Dann probier es mal kurz bei Radio Tux.
Kann ich gleich mal machen.
Kann man da auswählen, welche Version von Internet Explorer das haben soll?
Hat er gerade gesagt.
Ich höre nicht zu.
Unterstützt Version
5. Prost, ne, Leute, hier nochmal.
Ja, genau, ja. Prost.
Also ich bin ja der Einzige, der jetzt noch Alkohol trinkt. Aber
ach, so, nicht reingefüllt?
Nee, ich hab gedacht, du willst noch fahren.
Jetzt ist eh zu spät, jetzt darf er eh nicht mehr fahren.
Jetzt ist eh zu spät. Na, um es kurz fertig zu machen.
Wir haben nämlich auch noch ein bisschen.
Internet Explorer 5, 5, 6, 7 und 8 kannst du auswählen.
6, 7, 8.
Ja, und dann bekommst du halt so einen Screenshot und dann siehst du, Internet Explorer 6 kann ja immer noch keine transparenten PNG oder
irgendwas. Immer noch keine.
Genau.
Ja, der hat sich ja seitdem auch noch mal weiterentwickelt.
Richtig.
Und dann, scheiße, so jung das Teil.
Und schon... Und
kann immer noch keine.
Richtig. Und deswegen finde ich es total praktisch, weil die Alternative hier mit irgendwelchen komischen Virtual Machine und Umbooten, das ist irgendwie alles total kacke. Deswegen hier ipinfo.info/netrenderer, wenn ihr auch Internet Explorer User glücklich machen wollt.
Wie sieht dein Radiotux jetzt aus?
Das tut irgendwie gar nicht. Das ist total kaputt.
Also wir haben es zumindest geschafft, den Havanna Club hier zu killen. Der war noch halb voll, jetzt ist er leer. Wir hätten hier
beziehungsweise
noch,
du hast es geschafft, ihn zu killen.
Wir hätten jetzt noch Whisky. Leute. Den machen wir auch noch alle?
Nö. Ich nicht. Aber Ingo, du hattest recht. Die Radio Tux-Seite sieht total kaputt aus. Zumindest mit IE 5.5.
Du meinst also das, worauf der Windows Mobile basiert, ja?
Das Lustige ist, dass hier auf dieser Seite, da sind hier Google-Werbung eingeblendet. Und die Google-Werbung, die mir hier vorgeschlagen wird, ist IE 8 gratis Download.
Wunderprächtig.
Ja. Nimm doch mal einen anderen Browser.
Ich bin gerade hier am Suchen. Ich kannte mal eine Seite, die macht sowas Ähnliches.
Also hier im Internet browsershots.org.
Genau, die war's. Vielen Dank, Chat. Die kann nämlich im Gegensatz zu diesem Netrenderer nicht nur den Internet Explorer, sondern da kann man irgendwie so eine Liste von allen möglichen Browsern anklicken und dann sagt man so, jetzt rendert mal. Das dauert dann irgendwie meistens so ein bisschen und dann hat man irgendwie so Screenshots von irgendwie Opera, verschiedene Versionen, Internet, verschiedene Versionen, Firefox, Safari, was auch immer und kann sich das dann alles mal durchgucken.
Okay.
Zudem, ja gut, für so mal eine oberflächliche Untersuchung ist das Ganze vielleicht ganz cool, aber so zum Live-Debuggen finde ich dann doch irgendwie in der VM oder so
das Ganze
dann
natürlich für interaktive Ajax oder sonst die moderne JavaScript, CSS sind natürlich jetzt irgendwie nicht so geeignet.
Genau.
Aber dass man aber so sehen kann, das Layout funktioniert erstmal grundsätzlich, finde ich das schon ganz nett.
Ja.
Und bei mir ist es ehrlich gesagt eigentlich immer nur der IE, der irgendwie spannend ist, weil zumindest der Code, der ich so produziere, der tut eigentlich so mit einigermaßen mit irgendwie, keine Ahnung, Gecko und WebKit und so, habe ich da eigentlich noch nie irgendwie Probleme gehabt.
Ist ja auch relativ einfach.
Ist ja eigentlich
hält sich einfach an Standards.
Richtig,
ne?
Ja. Genau. Das Problem ist halt nur IE und da speziell alte Versionen. Deswegen, das finde ich schon eine gute Sache.
Toll. Ich picke diese Woche was nicht mit der IT zu tun hat, wollte ich sagen. Ich picke ein Buch und dann noch ein Buch, was echt es nennt sich Das neue Handbuch des Journalismus. Das lese ich gerade, das ist unter anderem von Wolf Schneider und Paul Josef Raue geschrieben.
Damit du endlich mal lernst, wie das geht in einem Podcast nach 9 Jahren.
Korrekt. Oder wie man einen Blog-Eintrag schreibt. Oh. Es ist sehr witzig geschrieben und da geht's halt so um die Basics. Vor allem natürlich ums richtige Schreiben. und redigieren und wie ist eine Überschrift, was ist ein Feature, was ist eine Reportage, was macht eine Nachricht aus, welche 5, 6, 4 Ws man so beantworten sollte, gleich im Lead, also im Vorspann, und wie sieht eine Überunterschrift und Pipapo aus und so weiter und so fort. Brauche ich gerade für mein Studium, und so beim Durchlesen fand ich das echt sehr witzig, und deswegen habe ich gedacht, das picke ich diese Woche, und ich habe es mal aus der Bibliothek ausgeliehen. Ich bin jetzt tatsächlich jemand, der in die Bibliothek geht. Ich finde es auch faszinierend. Und das Buch kaufe ich mir sogar. Es sind ein paar schöne Sachen drin, die man sich immer mal wieder durchlesen kann. Und auch so, was man so mit Zahlen alles ausdrücken kann, und dass man natürlich wieder mal keiner Statistik glauben sollte, die man nicht selber gefälscht hat. Und sind auf jeden Fall...
Hast du was zum Verdünnen? sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, aber mein erstaunter Gesichtsausdruck war...
Ja. Kippt noch ein bisschen Mate nach.
Ja, besser ist das. Okay, weitermachen.
Die letzte Mate ist ja dann auch aus. Dann haben wir jetzt hier tatsächlich nur noch einen Whisky. Den trinken wir dann roh.
Roh.
Schauen wir mal.
Ja, würde ich auch sagen.
Also das neue Handbuch des Journalismus ist mein Pick diese Woche. Auch ideal für Blogger und sowas, die sich mal durchlesen wollte. Oder auch nur für Leute, die öfter Tageszeitungen lesen, wie man sowas manipuliert und wie das Ganze so funktioniert. Ja,
tja,
das ist mein Pick. Ich habe noch einen, wo ich aber jetzt leider noch nicht geschafft habe, groß reinzugucken.
Verdammt. Ich lese auch gerade ein Buch. Soll ich das so lange noch sagen, so wenn du dich...
Nee, ich kann da nicht rein. Ich
lese auch gerade ein Buch.
Ja. Welches Buch liest du denn?
Ich lese Hackers and Painters von Paul Graham.
In Englisch?
Ja.
Und? Das ist?
Das ist echt cool. Das ist so eine Sammlung von Essays von Paul Graham. Also dieser, der den, was wurde es später? Das war der Yahoo Web Store, und davor hieß diese Firma Via Web. Also das ist so einer, der so, sich viel mit Startups und so weiter auseinandersetzt. Und da geht es im Endeffekt um Themen wie Softwareentwicklung, Geek- und Nerdtum, das Gründen von Startups, die Zukunft von Programmiersprachen und Applikationen allgemein. Also das ist relativ allgemein gehalten und ist eigentlich ziemlich gut geschrieben, auch wenn ich jetzt nicht mit allem, was er da so schreibt, einverstanden bin. Aber im Großen und Ganzen ist das echt was man sich mal durchlesen kann, weil da viele kluge und interessante Themen kluge Meinungen und interessante Themen angesprochen werden, so rum. Ja.
Wie heißt das nochmal?
Hackers and Painters.
Hackers and Painters?
Ja.
Wo kommen da die Painter dran vor?
Da gibt's auch ein Essay, das heißt Hackers and Painters, weil dieser Paul Graham, der hat neben Informatik auch noch Kunst studiert.
Ja, so eine Standardkombination.
Ja, und der hat dann halt gemeint, dass so dass diese beiden Gruppen, die da drin vorkommen, die haben eigentlich extrem viel gemeinsam. Also das sind so die beiden Gruppen, die er von den Leuten, die er so kennt, am meisten miteinander gemeinsam haben. Mhm. Gerade was da, also es sind alles Macher, und das sind irgendwie so vergleicht dann halt Programmieren und so dieses Verbessern von Software und so weiter halt auch so mit irgendwelchen Künstlern, die dann schrittweise ihre Bilder verbessern und so weiter. Und ist definitiv interessant zu lesen.
Mhm. Lecker Schweizer Schokolade. Mhm. Nochmal vielen Dank dafür, Dirk.
Nom.
Haben wir jetzt die zweite Packung auch komplett leer gemacht. Mhm. Mein zweiter Pick, da werde ich sicher auch nochmal in einer nächsten Sendung drauf eingehen, weil ich es jetzt nur kurz installiert habe, aber noch nicht groß damit gespielt habe. Aber vielleicht kennt es ein Hörer ja und kann mir da noch weitere Tipps geben. Es ist Get on Tracks. Oder einfach nur Tracks, das ist eine in Ruby on Rails, glaube ich, geschriebene Software, die Getting Things Done umsetzt. Hm. Und da ich ja immer wieder probiere, irgendwie mir doch mal Ordnung anzueignen und das Ganze noch nicht so geklappt hat.
Probieren wir das nicht alle irgendwann mal.
Gucke ich mir gerade dieses Get on Tracks an, basiert halt auf Ruby, und wenn man da dieses GEMS installiert und so, muss man noch, kann man auf SQLite oder auf MySQL aufsetzen, und hat sich recht einfach einrichten lassen, aber ich habe das jetzt noch nicht produktiv benutzt, kann daher nicht sagen, ob das jetzt sinnvoll ist. Mal an diese Getting Things Done Methode muss man sich natürlich auch gewöhnen, ich habe das jetzt noch nie benutzt, Aber ich weiß, das muss man sich dran gewöhnen und muss man dann auch rigoros durchziehen. Mhm. Ja, ich muss einfach mehr irgendwie Ordnung reinkriegen und das ist jetzt also, so mein nächster
also ich Approach. Ja, ich finde ja diesen Ansatz gut, sich alle Sachen in irgendeiner Art und Weise runterzuschreiben, damit man sie einfach aus dem Kopf hat.
Ja.
Also das ist so ein Aspekt von diesem Getting Things Done, was ich ab und zu mache. Wenn ich dann mal irgendwie zu viele Sachen im Kopf rumschwirren habe, dann schreibe ich mir so die Sachen, die ich dann irgendwie in nächster Zeit erledigen will, mal runter, dass ich die mal los habe.
Gut, aber das kannst du natürlich, da musst du ja nicht die Getting Things Done Methode richtig, anwenden.
Mach ich auch nicht, aber das ist ein Teil davon.
Genau, da kannst du ja auch jede andere Applikation benutzen. Da musst du ja auch noch irgendwie das gruppieren und das gehört dazu. Und
das ist mir dann alles schon wieder zu viel Overhead für das, was ich da mache.
Ja, deswegen benutze ich jetzt zurzeit auch dieses Remember the Milk, wo man auch einfach nur die Sachen einschreibt, aber die vergammeln dann halt auch da die Sachen, die ich mir da...
Das ist das nächste Problem. Dann haben wir sie aus dem Kopf, aber dann...
Genau, dann liegen sie halt in der Liste.
An dem neuen Tool, also das ist halt auch eine Web-Applikation, wo das dann draufsteht und...
ja.
Aber mehr nicht, oder? Oder ja. Hat es noch irgendwie so interaktive Elemente irgendwie?
Wie gesagt, ich habe es leider noch nicht produktiv verwendet. Es okay. ist halt die Getting Things Done Methode und da musst du ja auch so irgendwie so Projekte, also das ist wohl auch der Vorteil, dass du halt Projekte und dann Unterteile definieren kannst und dann halt abhakst, was du alles geschafft hast und dann sagt er dir auch Beziehungen untereinander, wenn du das alles geschafft hast, kannst du mit dem Teil anfangen und so weiter und so fort.
Projektmanagement quasi. Mhm.
Unter anderem kann man das auch zum Projektmanagement verwenden, ja. Oder um sein eigenes Leben mal endlich in den Griff zu kriegen. Da bin ich immer noch fleißig dabei. Google Text und Tabellenserver ist derzeit nicht verfügbar. Es wird versucht, eine Verbindung herzustellen. Ich weiß nicht, ob ihr uns noch hört. Sei es drum, ich würde sagen, wir trinken hier noch weiter unseren Whisky und den Rest rum aus und verabschieden uns für diese Woche, oder? Habt ihr noch was?
Ja.
Ja. Wir haben die 2 Stunden wieder voll gemacht und bedanken uns, dass ihr unsere Gäste wart hier bei unserer lustigen Männertags, Herrentags, Vatertags, Christi Himmelfahrt Gedönsrunde. Ich hoffe, ihr habt auch schön was zum Trinken gehabt und hattet Spaß. Wir hören uns sehr wahrscheinlich nächste Woche wieder, gleiche Stelle, gleiche Welle. Und ja, ich hoffe, ihr seid mit dem Leiterwagen durch die Gegend gezogen. Hab nicht so viel getrunken wie wir hier und hatte schönes Wetter. So schön war es ja nicht. Und
nee. Schönes Wetter.
Hab vielleicht.
So viel kann man gar nicht trinken.
Ja. Das ist etwas Schönes. Ich glaube, wir kriegen das noch hin. Heute jetzt gleich. Ja. So viel zu trinken, dass das Wetter schön ist.
Nee. Also zumindest habe ich nicht vor, so viel zu trinken, sagen wir es mal so.
Ich kriege euch schon noch dazu. Chat, wir haben die Wette gewonnen. Wir haben tatsächlich hier Alkohol getrunken. Ihr müsst euch jetzt ausdenken, was ihr als Belohnung für uns
die Frage ist jetzt, genau,
macht.
Was bekommen wir jetzt als Belohnung?
Also die haben mir echt nicht geglaubt. Wir sollten noch ein Foto. Kannst du hier noch ein Foto twittern wenigstens mal? Sonst glauben die uns nicht, dass wir das tatsächlich gemacht haben. Aber das ist ja sonst blöd. Sonst erzählen wir hier sonst was. Und dann. Also dumm natürlich, dass wir nicht vorher ein Foto gemacht haben, aber die war mindestens halb, mehr als halb voll. Hast du vorhin
Fotos gemacht, oder?
Nee, ich habe kein Foto gemacht.
Ach so.
Das war dumm von mir. Jetzt wo ich... ja, also für die Nicht-Podcast-Hörer, schön euch dabei gehabt zu haben und so.
Wunderbar, war toll.
War toll. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Das war eine Sendung von Radio Tux. Herausgegeben im Jahr 2010 unter Creative Commons by Non-Commercial Sharealike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee und Tarent. Fairtrade Software.